Die Einschenkgeräusche.
Das sieht aus wie Wasser.
Von Wasser.
Hi, wir sind's, liebe Leute, Brüder, Tim, Benny, Tim. Hallo, Benny.
Hallo, Tim.
Wie geht's dir?
Ich bin ein bisschen krank.
Ja, man hört's.
Man hört's an meiner Stimme. Ich habe seit Wochen schon schlechte Stimme und morgens verstopft und verschleimt. Aber jetzt seit gestern habe ich dann auch noch so eine Art Erkältung heimgesucht.
Hast du darüber mit deiner Check-up-Ärztin gesprochen?
Über diese ganze Sache? Ja, vorher schon. Ich habe doch jetzt, krieg so einen Termin beim Pneumologen und krieg so eine Schlafmaschine nach Hause.
Ach, das hast du über die Hausärztin gecheckt. Und die meint, damit hängt deine morgendliche Halsschmerzhaftigkeit zusammen?
Ach, es ist so alles. Irgendwas ist offensichtlich mit meiner ganzen Atmung schief. Ich schnarche, ich habe nachts Atemaussetzer, ich bin müder als ich sein sollte von dem Schlaf, den ich kriege. Und ich bin morgens zugeronzt.
Und wochenlang mit Halsschmerzen aufwachen, auch wenn du sagst, das ist bei dir irgendwie immer so?
Nicht mit Halsschmerzen, mit...
Hast du gesagt, den ganzen Jahr nur über.
Ja, das stimmt. Halsschmerzen habe ich auch immer mal so ein bisschen, aber das ist nicht so lang andauern. Mhm. Sondern was lang andauern ist, ist dieses, dass ich morgens erstmal aus der Tiefe eklige Sachen holen muss und sie ins Waschbecken schleudere.
Jeden Morgen?
Ja.
Das ist ja wie bei so einem Raucher.
Ja. Bei so einem Tuberkulose-Patienten.
Ja.
Nur, dass da dann das meistens blutig ist.
Könnte sein.
Bei mir ist blutet nix. Das ist ein bisschen schade. Ansonsten bin ich weiterhin vorsichtig optimistisch. Wir haben letztes Jahr hier so ein Optimismusfeuerwerk abgedingst mit Februar ist da und die Sonne scheint wieder und wir haben uns bewegt und der Januar ist endlich weg.
Letztes Jahr haben wir das gemacht?
Nee, letzte Folge.
Du hast letztes Jahr gesagt.
Letztes Mal. Vielleicht.
Kann sein. Und ich habe es falsch verstanden.
Cake.
Die letzte Folge war nur für Hanni.
Ja.
Ich weiß, Hanni hat sie gehört und sich sehr gefreut.
Mhm.
Das heißt, alles, was wir wollten, wurde erreicht. Und wehe, ich sehe in der Statistik, dass irgendjemand sonst die gehört hat.
Vielleicht hat Hanni sie ganz oft gehört.
Das kann sein.
Muss sie unique listen, das Filter.
Oder sie ist, würdest du sagen, es wäre okay, wenn Hanni das einmal so für sich hört und dann einfach zu vielen Leuten geht und das mit denen gemeinsam nochmal hört? So im Sinne von, hey, guck mal, was hier für mich gemacht wurde.
Ja, sie hat die Folge gehört ihr.
Die Folge gehört ihr. Das
heißt, haben alle Rechte an Hanni abgedreht.
Wenn da jetzt 50 oder 70 oder so irgendwann Leute das mal gehört haben, dann sind das immer welche, die es mit Hanni zusammen gehört haben. Okay. So.
Hanni auf Tour.
mit unserer Kunst. Ja, feel free. Mir geht's gut.
Hätte ich fast gefragt.
Ja, ich bin hier zuvor gekommen. Wenn irgendjemand da draußen diese Folge ganz aktuell hört, also wir haben es jetzt, was ist denn, der 23.02. Donnerstagabend, 20.47 Uhr, sobald wir hier fertig sind, rauscht diese Folge in den Äther, kurz danach. Das heißt, man kann die ab Freitag 0 Uhr hören. Und wenn ihr Lust auf Meet and Greet habt, kommt ins Hamburger CCH auf die Ausbildungsmesse.
Da bist du nämlich heute.
Da bin ich heute.
Sozusagen. Ja. Ab 0 Uhr heute.
Ab 0, noch nicht ganz ab 0 Uhr, sondern ab 9.
Und da machst du Werbung für den Ausbildungsgang zur Pflegerin.
Und allen anderen, die in meinem Hause angeboten werden.
Ah ja. Ota, hast du so einen Stand?
Ata, ja.
Einen kleinen Stand, so Flyer.
Ja, und Stifte. Und ich habe mir schon sagen lassen.
Wer hat das vorbereitet? Wer hat organisiert, dass der Stand da ist und dass da ein Flyer ist und so?
Zwei Frauen, die beide krank sind morgen.
Du vertrittst sie?
Nee, ich sollte eigentlich zusätzlich und noch ein anderer Kollege. Und jetzt bin ich mit dem anderen Kollegen alleine. Und der hat das auch schon ein paar Mal gemacht und der hat mich schon vorgewarnt. Er meinte, am Freitag ist es wohl häufig so auf dieser Jobmesse, die er auch explizit kennt, dass da wohl sehr häufig so Schulkinder hinkommen, die als Pflichtveranstaltung sich das angucken müssen und sich Unterschriften abholen müssen. So im Sinne von, ich habe mich beraten lassen. Bitte einmal unterschreiben, damit sie das hinterher vorzeigen können. Also ich werde morgen viele Unterschriften, ich werde morgen vielleicht Autogramme geben müssen. Ich stelle mir einfach vor, das sind Fans, die brandaktuell die Folge gehört haben, nur deswegen da sind und dann von mir ein Autogramm haben wollen.
Ja.
Das wird morgen mein Ego aber sowas von in den Äther, schon wieder Äther, ganz nach oben schießen.
Ich weiß nicht, ob das, ja, cool. Ich habe das auch mal gemacht. Ich war auch mal auf einer Jobmesse an der Universität der Bundeswehr.
Mhm.
Das war interessant.
Musstest du da auch solche Unterschriften leisten?
Nee, die Studierenden der Universität, denen glaubt man, dass sie ein Interesse haben an Jobperspektiven. Das wird nicht kontrolliert.
Wäre witzig, wenn die irgendwie dann am nächsten Morgen in die Vorlesung müssen und dann erstmal vorzeigen, ja, guck mal hier, ich habe hier mich beraten lassen und da beraten lassen, Professor, los geht's.
Ja.
Gib mir den Schein.
Ja.
Was heißt das eigentlich? Ich habe es nie verstanden. Was heißt Schein? Scheinfrei heißt, wenn man alle Prüfungen abgelegt
hat. Genau, du kriegst einen Schein für eine Prüfung. Das kann
für jede Prüfung gibt es einen Schein.
Das kann eine Klausur oder eine Hausarbeit sein.
Und da stehen dann die Credit Points drauf, oder wie sieht das aus? Aha.
Also das, früher gab es das ja ohne Credit Points.
Ist das ein haptischer
früher Schein? Früher war das so. Inzwischen ist es digital.
Hier, bitteschön, Sie haben Management abgeschlossen. Bitte sehr.
Ja.
Okay.
Also du gehst halt entweder in ein Seminar, wenn du das besucht hast, anwesend warst, deine Prüfung absolviert hast, hast du es am Ende bestanden und das ist der Schein.
Ich habe ja früher, ich habe ja kein Abitur und mein nahezu kompletter Freundeskreis hat aber Abitur gemacht und kurz darauf dann angefangen zu studieren.
Ja.
Und ich fühlte mich so krass unzugehörig, weil plötzlich auch so viele Vokabeln benutzt wurden, mit denen ich nichts anfangen konnte. Hey, ich habe ein neues Seminar. Oh, hat der Prof schon das Skript verteilt?
Ja, exzerpieren. Kommiliton.
Ich fand das wirklich...
Campus.
Das war ganz, ganz schwierig für mich. Ohne Witz, das hat mir wirklich jedes Mal so ein bisschen wehgetan, weil ich mich so außen vor fühlte. Nicht, also das wurde nicht so an mich herangetragen, so von, du hast kein Abitur. Das war wieder etwas, was nur in mir selbst geschah. Aber ich fühlte mich wie so ein Aussätziger.
Und das ist ja auch einfach dann für alle Leute das Thema. Und die sind dann voll in dieser Welt drin. Und dann entdecken sie da auch sich eine neue Welt. Und dann ist es das, was die beschäftigt. So wie man später nur noch über Krankheiten redet. So wie wir das jetzt tun.
Ich erneue ich einen Philoturm und danach
noch... Philturm, bitte.
Philturm, richtig. Ein Philturm und danach noch in der Bib.
Mhm.
Boah, ey Leute, halt die Fresse. Man kann doch das auch inklusiver gestalten.
Kann
man. Man hat den Sinn nicht mit Anfang 20. Jetzt sind wir schon wieder bei dem Thema. Wir drehen uns im Kreis.
Also es ist hartengerechte Sprache, aber es ist natürlich auch eine Sache, wenn man nur mit dir spricht, ist was anderes, als wenn du in der Gruppe bist und alle reden darüber. Dann ist es ja klar, dass die so reden.
Mhm.
Das ist ja auch die richtige Sprache, aber es ist halt doof, wenn du dann daneben sitzt und dich nicht zugehörig fühlst.
Und deswegen gehe ich heutzutage noch ungern ins Treppenhaus, wenn Leute da drin sind.
Ja.
Gut, dass ich kein Treppenhaus
mehr habe. Sag mal, apropos Treppenhaus und nach Hause kommen und so. Du hast vorhin geschrieben... Du müsstest erst noch ankommen.
Ja.
Und ich weiß, dass das was ist, was normal ist. Und ich verstehe das auch.
Ja.
So von wegen, man hat irgendwie, vorher war man gerade und dann muss man irgendwie. Aber ich kenne das Konzept nicht. Also ich kann es nicht nachempfinden. Es ist mir nicht klar, was das eigentlich wirklich bedeutet. Deswegen würde ich mich freuen. Das ist sowas für alle selbstverständlich. Deswegen benutzt man das so. Aber es erklärt mir nie einer. Was ist die Funktion des Ankommens und was passiert beim Ankommen?
Wie du das Ankommen gestaltest, ist ganz individuell. Da gibt es ganz viele verschiedene Varianten. Auch bei mir, es ist nicht immer gleich. Aber eine Variante ist, so war es auch heute, dass ich einen relativ langen Arbeitstag hatte, der auch relativ arbeitsreich war und dann nach Hause kam und dann dachte, jetzt erstmal so für eine halbe Stunde Füße hoch aufs Sofa, Fernsehen an, beziehungsweise Streamingdienst an.
Und die Funktion ist Systemlehren?
Ja, genau. Kraft sammeln, Kraft schöpfen. Weil man erschöpft nach Hause kommt und denkt, ich brauche jetzt erstmal so ein bisschen Ruhe für mich. Ich habe viel geredet heute. Ich habe bei der Arbeit irgendwie viel quatschen müssen und ich war allein zu Hause und es hat mir geholfen, so ein bisschen einfach mal die Schnauze zu halten und mich berieseln zu lassen.
Verstehe.
Eine andere Variante ist, wenn man irgendwie so ganz aktiv ist, also wenn ich so energetisch nach Hause komme, dann gehe ich meistens, bevor ich irgendwie mich hinsetze, gleich irgendwie in Haushaltstätigkeit.
Ah ja, weiterlaufen.
Genau, weiterlaufen, den Schwung nutzen, mitnehmen, das Momentum sinnvoll verarbeiten. Boah, viele verschiedene Synonyme.
Aber es ist schon erstmal so ein Ding mit zu Hause. Zu Hause etwas zu Hause machen, egal ob entspannen oder... Interessant.
Ja.
Weil bei mir hat sich das durch die Kinder ein bisschen verändert, aber gerade wenn ich in die Zeit vor den Kindern denke, ist es so, dass mich sowas wie eine halbe Stunde die Beine hochlegen, hätte mich völlig fertig gemacht.
Weil du dann nicht mehr hochgekommen wärst.
Ja, das hätte mir sozusagen eher die Energie geraubt, als sie mir gegeben.
Aha, okay.
Also ich muss sozusagen die ganze Zeit weiterrennen.
Du musst also immer Momentum mitnehmen.
Ja, eigentlich schon. Sonst verpufft. Und es ist mir auch nie schwer, also es wäre mir früher, also wie gesagt, durch die Kinder ist es anders, aber um die Kinder weggedacht, ist es so, dass es mir nie schwer gefallen wäre oder gefallen ist, von einer Tätigkeit sofort in die nächste zu gehen.
Nee, das ist auch nicht
immer so. Also ich habe das so häufig gemacht früher, dass ich nach Hause gekommen bin, meine Sachen hingeschmissen bin, sofort wieder aus der Tür raus oder kurz Hände gewaschen oder sofort zu Hause das nächste gemacht. Also dass ich gar keine Überbrückungszeit benötigt habe.
Mhm. Also ich finde, das kommt auch ein bisschen drauf an, was man vorhat. Was ich früher oft gemacht habe, als ich es noch geschafft habe, regelmäßig Sport zu machen, dass ich irgendwie vom Frühdienst nach Hause gefahren bin. Der startete ja um spätestens 17:45 und endete dann entsprechend so kurz nach 2, dann war man so gegen 3 in aller Regel zu Hause. Und da habe ich sehr häufig die Erfahrung gemacht, wenn ich an dem Tag noch Sport machen wollte, musste ich direkt, also ab nach Hause, sofort irgendwie in die Laufklamotten oder irgendwie
zum Fitnessstudio zusammen.
Und los. Und dann ging das auch immer sehr gut. Wenn ich mich aber erst irgendwie hingesetzt habe und irgendwie gechillt habe, dann fiel es mir extrem viel schwerer, mich nochmal aufzuraffen.
Verstehe.
Und ja, das hängt immer so ein bisschen davon ab, was man vorhat, was man irgendwie noch erledigen muss. Aber ich habe mir in diesem Zusammenhang tatsächlich vorhin die Frage gestellt, wenn du jetzt nach Hause kommst von der Arbeit und Gedankenexperiment, du bist allein zu Hause, was machst du dann als erstes? Oder was würdest du als erstes machen? Du hast jetzt nichts vor, du musst jetzt nicht sofort einkaufen, du musst nicht sofort irgendwo hin, weil du noch eine Verabredung hast. Was würdest du als erstes tun, wenn du nach Hause kommst?
Das ist auch sehr anders jetzt zu früher. Jetzt ist es so, dass ich mir überlege, wie viel Zeit ich wohl habe, die ich jetzt frei gestalten kann.
Mhm.
Und meistens mache ich es dann so, dass ich ungefähr die Hälfte der Zeit, es kommt super doll drauf an, aber ein nicht ungewöhnlicher Fall ist, dass ich jetzt erstes ganz schnell ein paar Sachen aufräume.
Mhm.
Zack, die Spülmaschine auf, einmal fegen, kurz was ich sehe, oder schon mal den Tisch decken oder so. Direkt sowas machen, zu den Hühnern natürlich, solche Sachen.
Ja.
Und dadurch sind irgendwie, ist schon mal so ein kleiner Block weg. Und wenn die Zeit dann darüber hinausgeht, dann folge ich tatsächlich einem Impuls. Ich habe manchmal, also auch so, was so den Haushalt angeht, es ist bei mir richtig am effektivsten, wenn ich merke, irgendwann habe ich gerade eine Energie für etwas oder Bock auf etwas. Also, und dann kann ich das machen. Und wenn ich das nicht habe, ist das richtig schlecht. Aber manchmal habe ich das, okay, jetzt kann ich gerade Mails an Handwerker schreiben oder das Büro wegsortieren oder mal in den Briefkasten gucken oder so. Und dann gehe ich dem nach. Und das sind solche, wenn ich allein zu Hause bin, dann höre ich einmal kurz in mich rein.
Okay.
Es kann auch sein, dass ich sage, geil, ich habe jetzt einfach richtig Bock, ein Video für die beleuchteten Brüder zu schneiden. Und ich habe eine halbe Stunde Zeit, bam, los geht's, die nutze ich jetzt.
Und wie war es früher, wenn du sagst, heute ist es ganz anders?
Früher hatte ich nicht dieses Zeit nutzen müssen und so viel an Haushaltssachen, sodass ich früher tatsächlich ganz triebgesteuert sofort auf irgendeinen Impuls bin. Ich bin nach Hause gegangen und hatte Bock, irgendwas zu machen.
Und der Impuls war niemals erstmal hinsetzen?
Nie.
Nie?
Nein.
Damals nicht, heute nicht.
Also es gibt natürlich was, dass ich körperlich völlig fertig bin von irgendwas. Und woran ich mich erinnere, ist, dass ich beim Zivi, wo ich immer so eine riesige Horde Kinder um mich hatte, immer eine halbe Stunde lang einfach auf mein Bett gefallen, vorne über, lag dann da quer auf meinem Bett und habe da 10 Minuten, 20 Minuten gelegen. Und dann bin ich aufgestanden.
Die Stille genossen.
Ja, hat es mir auch in meinen Ohren geklingelt. und klar, wenn ich irgendwie super übermüdet war oder ganz viel Sport gemacht hatte oder mich bewegt hatte, dann habe ich mich auch mal hingelegt. Aber meistens habe ich das verbunden mit, ich höre mir eine neue Platte an oder was weiß ich.
Kannst du gut Stille ertragen?
Ja.
Oder Stillstand, viel besser gefragt? Also, nee, aber eigentlich ja nicht, ne? Haben wir schon drüber gesprochen, bei Sauna und beim Baden.
Nee, wenn dann nur in der Natur, draußen, wo es offen und weit ist.
Ja.
Weil wenn ich irgendwo auf einer Wiese liege oder alleine irgendwo auf dem Deich sitze oder so, das geht super.
Das geht super.
Aber wenn ich irgendwo gefangen bin, nicht.
Gefangen in deiner Wohnung, in deinem Haus.
Ja, also tatsächlich sehr viel Aktivität.
Mhm, okay. Ja, da sind wir sehr unterschiedlich, du und ich.
Ja. Ist und deswegen hatte ich das vorhin, weil du mir das geschrieben hattest und ich kenne das von der Arbeit so. Ich komme da hin, dann treffe ich jemanden auf dem Flur, dann sage ich, oh gut, dass ich dich treffe. So, ah nee, warte mal, komm mal erst mal an. Dann stehe ich da und denke, was soll ich denn jetzt machen? Dann gehe ich in mein Büro, dann lege ich meine Tasche hin und dann, okay, ich habe jetzt Zeit. Also das ist tatsächlich mir sehr fremd, aber das ist so verbreitet. Und das ist so ein Teil
dieses Akklimatisieren. Ich glaube, das hat viel mit Akklimatisieren.
Ja, genau. Wenn man irgendwo zu Gast ist oder so nach einer Reise, oh, ich hatte eine lange Reise. Und dann ist auch immer, wenn man irgendwie mit mehreren Leuten irgendwo hinfährt, ja, lass mal jetzt irgendwie alle aufs Zimmer gehen und in einer halben Stunde treffen wir uns wieder unten. Ich denke, wieso in einer halben Stunde? Was macht ihr jetzt alle?
Das Allerbeste ist, wenn man mit vielen Menschen irgendwie in ein Haus oder so fährt, was man für ein Wochenende gemietet hat, erstmal Zimmer zu teilen, zweiter Schritt, Mittagsschlaf.
Nee, noch niemals. Also, was du sagst, akklimatisieren,
das
habe ich nicht.
Ich habe das.
Ich muss mich nirgendwo akklimatisieren, ich bin sofort da.
Also das gilt jetzt für die Arbeit. Zu Hause muss ich das auch nicht.
Bin auch im Urlaub oder so.
Ich bin zu Hause per Default akklimatisiert in dem Moment, wo ich zur Tür reinkomme.
Das ist gut so.
Es gibt ja auch wenige Orte bis gar keinen, wo ich mich so wohl fühle wie zu Hause. Deswegen gelingt es mir auch so gut, da einfach auch einfach zu sein.
Ist dein neues Zuhause, jetzt hat das alte Zuhause schon überschrieben? Als Zuhause?
Ja, klar, natürlich. Es ging super schnell.
Hab mir gedacht.
Es ging super schnell.
Es sind ja auch dieselben Sachen da, also vieles ist ja ähnlich.
Ja, genau. Und es ist ja vor allem auch dort so, wie ich es gerne mag. Also ist ja nicht so, dass jetzt die neue Wohnung so irgendwie eingerichtet ist auf eine Art und Weise, wo ich mich super unwohl fühle. Dann wäre ja was schief gelaufen. Also ist natürlich alles darauf ausgerichtet, dass ich mich da wohlfühle. Und das funktioniert gut. Das habe ich aber auch ehrlicherweise nicht angezweifelt. Nicht angezweifelt. Aber ich habe, du hast gerade gesagt, dass man kommt so, du hast ja wie ich, also ich nicht offiziell, aber tatsächlich zu einem erschreckend großen Teil auch einen Bürojob. Und du ja auch. Und das heißt, ihr habt ja wahrscheinlich auch bei der Arbeit so einen Gemeinschaftsraum.
Oh, da gibt es keine große Diskussion drüber. Es soll mehr Gemeinschaftsräume geben.
Noch mehr Gemeinschaftsräume. Das heißt aber, ihr habt garantiert auch einen Geschirrspüler.
Ja.
Oh, zwei. Ist das ein Hass oder was?
Bei uns nicht zum Glück.
Wie kommt das? Wie schafft ihr das?
Kann man das? Das wird einfach gemacht. Das machen einfach immer Leute und niemand redet drüber. Keiner beschwert sich und sagt, ich habe jetzt schon zum dritten Mal diese Woche. Das gibt's nicht.
Aber ich meine vor allem das Einräumen. Das Einräumen von Geschirrspülern ist doch eine Kunst. Und die wenigsten Menschen beherrschen diese Kunst.
Es ist bei uns kein Problem, weil es eigentlich fast nur Gläser und Becher gibt. Und dann die occasional Besteck und Geschirr, aber das ist halt irgendwie so wenig, dass du diese ganze, und dann ist es egal, du hast dann eine Sache, die schraubst du da irgendwo rein und irgendwann ist das Ding voll. Bürogeschirrspülmaschinen sind auch immer viel voller als zu Hause. Das ist so zum Bersten gefüllt und die sind auch so schwer schon, die Schubladen, bis dann irgendjemand sich erbarmt und die anschmeißt. Ja.
Okay, kein
ist Problem. Ist kein Problem bei uns.
Ich kriege wirklich jedes Mal die Hasskappe, wenn ich da was reinstellen möchte, weil die Leute nicht in der Lage sind, klug diese Sachen einzupacken. Alle nur, oh, scheißegal, rein damit, nach mir die Sinnflut. Und das geht mir auf den Piss
an. Ja, aber ist doch vielleicht egal, weil es nicht deiner ist. Also was ist denn der Nachteil, dass es irgendwie...
Dass ich oft meine Sachen nicht mehr reinkriege zum Beispiel.
Ach so, dann stellst du oben drauf und machst das Ding an.
Nee, das kann ich nicht. Das macht mein Gewissen nicht mehr.
Das mache ich so.
Dann fange ich an umzuräumen und dann dauert das. Und dann ist der auch noch so tief und ich muss mich bücken. Und das.
Aber was ist denn richtig?
Weißt du, was die größte Scheiße ist? Was haben die sich dabei gedacht? Diese Tür der Geschirrspülmaschine geht automatisch hoch, wenn du sie nicht aktiv runterdrückst.
Ja, du musst die untere Schublade drauflegen.
Ja, das ist doch super kacke. Was
ist wohl der Grund dafür? Da hat ja vielleicht einen Grund. Keine Ahnung.
Ja, weil es den Leuten egal ist, weil sich jemand anders drum kümmert.
Nein, was ist der Grund, dass sie automatisch
hochgeht? Ach so, dass man da nicht gegenläuft, wenn es offen ist. Vielleicht.
Außer man legt die Schublade drauf.
Dann würde es gehen. Aber ja, keine Ahnung.
Und wer lässt, ja, weiß ich auch nicht. Aber was ist denn richtig? Was sind denn die richtigen Kategorien? Also welche Fehler kann man machen?
Beim Einräumen? Ja. Also erstmal, okay, wir stellen uns eine leere Spülmaschine vor. Mhm. Und auch, also du hast recht, der überwiegende Teil sind Gläser und Becher. Auch relativ viele Teller, aber vor allem Gläser und Becher. Und erstmal fängt man natürlich mit, wenn man neu diese jungfräuliche Geschirrspülmaschine bestückt, hinten links oder hinten rechts in der Ecke an, das hinzustellen. Dann reiht sich das alles genauso davor auf. Am allerliebsten wäre es mir, wenn man rechts die Becher und links die Gläser hinstellen würde, weil die sehen alle gleich aus.
Ja.
Das heißt, man könnte das richtig schön aufreihen und damit locker ein Drittel mehr reinkriegen, als wenn da alle irgendwo ihr Scheißglas in die Mitte reinstellen.
Ja.
Und bei den Tellern ist es noch schlimmer, weil in der unteren Schublade sind natürlich diese ganzen Tellerhalter und ein zivilisierter Mensch stellt die ja erst ins Hintere, dann das davor, dann das davor, dann das davor. Aber nicht so im Büro. Da wird einfach der dicke, tiefe Teller, der vorne und hinten was wegnimmt, einfach in die Mitte gemacht.
Und zwar gern, schräg.
Genau, nicht mal gerade, sondern fucking schräg. Und dann gibt's da noch Glaskaraffen, die da viel benutzt werden, die da auch irgendwie dumm drin stehen und dann auch immer verhindern, dass sich das Ding richtig
das ist auch schlimm, wenn die Leute das nicht checken, dass man am Ende, bevor man sie einmal kontrollieren muss, dass sie das drehen. Muss,
ob das noch drehbar ist.
Also ich kann sehr sympathisieren mit deinem Leid, aber ich sehe die Dinge, glaube ich, ein bisschen anders, beziehungsweise bei der Büromaschine kann ich das voll verstehen. Gerade wenn man so viele gleiche Sachen hat, macht es keinen Sinn, die unterschiedlich zu positionieren. Hier bei uns zu Hause gibt es so viele verschiedene Dinge, die in die Spülmaschine gehen, dass ich sehr vorausschauend die Dinge an einem bestimmten Ort tue. Je nachdem, was ich erwarte, wovon noch was dazukommt. Es gibt zum Beispiel Spülmaschinenladung bei uns, wo ich sehr viel Schüsseln oben drin bei den Gläsern und Bechern habe, weil ich weiß, dass wir unten relativ viele Töpfe und Pfannen haben. Wenn ich aber einen Überschuss an Gläsern und Bechern habe, tue ich die Schüssel nach unten, damit oben die Gläser und Becher besser reinpassen.
Ja.
Und so gibt es auch Sachen, wo du manchmal sehen musst, ich tue das lieber hier auf die rechte Seite oder ein bisschen nach vorne. Und ich räume schon auch immer noch mal ein bisschen um, je nachdem, was sich ergibt. Aber vor allen Dingen hast du eben gesagt, Teller, dann den davor, dann den davor. Das ist aus meiner Sicht ein großer Fehler.
Hä?
Denn man darf die Dinge nicht zu eng packen. Also nee, man darf nicht sozusagen nicht jeden Spot benutzen, sondern das Geile an Spülmaschinen ist, dass die so viele Optionen haben. Die sind so gemacht, dass du viele verschiedene Dinge auf unterschiedliche Weise da reinpacken kannst. Je nachdem, welche Tiefe sie haben, welche Krümmung sie haben, wie hoch und so weiter sie sind. Das heißt, zu eng stellen ist immer ein großer Fehler.
Flache Teller kann man Reihe an Reihe
kann
stellen.
Kann man, ja.
Aber bei tiefen Tellern sieht es natürlich anders aus.
Ich mache es eher so bei Brettern. Brettern können Reihe, bei flachen Tellern lasse ich manchmal auch schon einen Platz frei. Weiß ich nicht genau. Unterschiedlich.
Kommt auf die Spülmaschine und natürlich auf die Sachen an.
Und Besteck?
Das ist eine solche, also bei der Arbeit ist es eine solche, wo oben so eine extra Schublade ist, so eine ganz flache.
Haben wir auch.
Da ist Sodom und Gomorra. Also das, da achte keiner auf irgendwelche Regeln. Also noch, das, da fällt es noch doller auf als bei den ganzen anderen Sachen. Da, in meiner alten Wohnung hatten wir ja noch eine kleine Spülmaschine. Da habe ich immer darauf geachtet, dass in einer, also ganz hinten waren in aller Regel die Gabeln, dann in der Mitte kamen die Löffel und ganz vorne die Messer.
Ja, aber vor allen Dingen ist wichtig, dass sie beim Einräumen sortiert werden.
Ja, beim Einräumen.
Ja, die meisten Leute sortieren sie beim Ausräumen. Ja,
das ist
blöd. Und dann sagen die, wieso ist doch egal, aber nein, es ist nicht egal, denn beim Einräumen legst du in der Regel nur ein oder zwei Teile rein und dann macht es keinen Unterschied, ob du sie irgendwo hinlegst oder an die richtige Stelle. Beim Ausräumen, das ist so befriedigend, wenn du so 10 Messer mit einer Faust und bäm in die Schublade. Exakt. Und das macht kaum einer.
Aus den gleichen Gründen sortiere ich auch die Socken beim Wäscheaufhängen bereits auf die...
Ah ja.
Also das ist natürlich nicht genau dasselbe Thrill, aber es ist halt trotzdem ganz cool beim Zusammenlegen, gerade wenn man eine Frau hat mit 100 verschiedenen, leicht verschiedenen weißen Sockenpaaren.
Ja.
Dann ist es sehr viel angenehmer.
Ja, das ist befriedigend. Und das macht keiner. Keiner checkt das. Und das ist tatsächlich für mich auch ein Problem, wenn hier Leute zu Besuch sind. Und das ist ja natürlich toll, dass sie das einräumen, aber ich habe mich schon manchmal dabei erwischt, dass ich Besteck nachsortiert habe. Was total hohl ist, weil es das untergräbt, aber ich bin jetzt sozusagen da, ich habe dann Spleen.
Ja, ich auch. Ich habe das in meiner alten Wohnung auch gemacht. Wenn da Leute zu Besuch waren und da Sachen reingeräumt haben, dann habe ich die auch. Ich meine, das ist ja auch nicht viel Arbeit, das nochmal umzusortieren, und das ist den Thrill beim Aussortieren auf jeden Fall wert.
Ja, das ist richtig.
Auf jeden Fall.
Geil.
Da bin ich ganz auf deiner Seite. Wann waren wir uns das letzte Mal so einig?
Ja, selten.
Selten, ne?
In solchen Dingen vor allem.
Ich habe mir Gedanken gemacht über Deutschland und Amerika und ein großer gesellschaftlicher Unterschied ist mir aufgefallen. Ich gucke ja, und da möchte ich auch gleich gerne noch etwas ausführlicher drüber reden, gerade die wunderbare Serie Parks and Recreations. Und da gibt es eine Folge von einer Staffel, die muss so von 2012, 2013 rum gewesen sein. Da spielt einfach Joe Biden kurz sich selbst.
Ja.
Und in dieser sehr überzeichneten, humoristischen, bunten, wilden Serie kommt einfach Joe Biden vor und die Hauptfigur Leslie Knope liebt halt Joe Biden mega doll. Das wird vorher immer wieder angeteased. Und dann tritt er tatsächlich, der echte Joe Biden, da auf und dann fasst ihn so an, kann es gar nicht glauben. Und
als Vizepräsident damals?
Als Vizepräsident damals. Und ich habe mir gedacht, das würde in Deutschland so nicht funktionieren. Oder vielleicht würde es funktionieren, aber kein hochrangiger deutscher Politiker würde auf die Idee kommen, bei Jerks mitzuspielen, während er in Amt und Würden ist.
Guido Westerwelle war im Big Brother House.
Ich glaube, der war sogar auch bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten irgendwie zwei Folgen mal. Der ist vielleicht die einzige Entsprechung dessen, aber es ist ja immer noch was anderes irgendwie. Und jetzt ist er einfach der fucking Präsident der USA. Und das ist nicht so lange her. Und ich finde, das ist nochmal was anderes als Donald Trump, der bei Kevin allein zu Hause 2 dabei war, weil da war er noch weit davon entfernt, ein politisches Amt zu bekleiden. Aber Joe Biden war da einfach der Vizepräsident. Ja. Und also, ich finde, da hat man mal, oder das ist ein schönes Beispiel dafür, dass das amerikanische, die amerikanische Gesellschaft so krass viel mehr auf Entertainment ausgelegt ist, so vom Grundsatz her, als die Deutschen. Würdest du das so bestätigen?
Weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, ob das ein Zeichen dafür ist. Kann sein. Aber es kann auch einfach sein, dass es unabhängig von der Frage, ob man auf Entertainment ausgelegt ist, eine größere Entspanntheit und Lockerheit mit solchen Sachen hat, dass man das in Deutschland sich vielleicht 20 Mal überlegt, welche Wirkung könnte das haben und ist das seriös genug und wir müssen das trennen und so weiter. Und ja, weiß ich nicht. Ich glaube einfach eine größere Entspanntheit damit. Eine Selbstverständlichkeit im Umgang, auch mit Popkultur.
Ja, guck mal, erinnerst dich vielleicht, vor der Bundestagswahl waren doch alle drei SpitzenkandidatInnen bei Late Night Berlin, wo sie sich von Kinder haben interviewen lassen. Hast du die alle drei zufälligerweise gesehen?
Nee, ausschnittsweise. Ich habe Laschet, glaube ich, gesehen und ein bisschen Scholz.
Lohnen sich alle drei. Und also am ehesten hat es Annalena Baerbock noch so halbwegs souverän hinbekommen. Aber so, also es war einfach so krass schwierig, sich anzugucken. Gerade bei Laschet und bei Scholz eigentlich fast genauso schlimm. Wie wenig souverän sie darauf reagieren konnten. Wenn, ne, weil sie irgendwie so in diesem staatsmännischen, ernsten, ne, und ich, also weiß nicht, wie so eine Karikatur eigentlich, einfach nicht sich locker machen konnten, weil sie, denke ich mal, das Gefühl haben, sie müssen ihre seriöse Seite zeigen, sonst weht sie niemand. Was möglicherweise stimmt, I don't know. Aber man sieht es ja auch immer wieder. Du hast das ja
bei Peer Steinbrück gesehen. Der Süddeutschen Magazin auf dem Cover den Mittelfinger gezeigt. Was wirklich, also das wäre in den USA kein Problem gewesen.
Nee, absolut nicht.
Und das war ein Riesenproblem.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Und Obama macht Mic-Drops auf der Bühne.
Und wahrscheinlich hat
sich... Stell dir vor, Olaf Scholz würde einen Mic-Drop auf der Bühne machen. Was hätte das für einen Effekt? Wie krasser auch eigentlich. Bei Obama redet da keiner mehr drüber. Aber wenn Olaf Scholz mal irgendwie sagt, so ey, Putin, du bist ein Arschloch. Bam. Was wäre da los? Auf der ganzen Welt.
Ja,
oder Merkel hätte das gemacht. Stell dir das vor. Und ich finde dieses, also das habe ich immer irgendwo anders gehört. Ich weiß leider nicht mehr wo. Ich kann jetzt keine Credits dafür geben. Aber wenn man das mal so vergleicht, so amerikanische so Late-Night-Shows, wo dann irgendwelche SchauspielerInnen oder MusikerInnen oder so zu Gast sind, dann ist das sehr häufig einfach richtig gutes Entertainment, wenn die sich einfach nur unterhalten. Weil irgendwie beide sind witzig, also sowohl Host als auch Gast, Gästin.
Ja.
Die kriegen es irgendwie hin, irgendwie eine gute, kurzweilige, so einen Talk zu machen, wo man jetzt am Ende vielleicht gar nicht so viel rausfindet über den Talk-Gast. Aber was willst du in 7 Minuten Talk?
Ja, das ist ja tatsächlich auch eine kulturelle Sache. Dieses ganze etwas oberflächlichere...
Ja, das meine ich ja. Das ist ja genau meine Grundthese.
Das ist ja genau dieses Ding. Du kommst leichter mit allen ins Gespräch, aber dann ist halt auch, kommst du nicht in die Tiefe und so. Das ist ja das Klischee. Und das trägt sich da wahrscheinlich auch drüber, dass die kulturell einfach mehr fähiger darin sind, so einen Smalltalk auf so einem Niveau zu begehen, ohne sich, ohne irgendwo in Fettnäpfchen zu treten oder irgendwas falsch zu machen oder so.
Ja.
Und das, ich glaube auch, dass dieses ganze öffentliche Auftritte-Ding viel mehr durchprofessionalisiert ist. Auf jeden Fall ist es das. Ja. Die haben ja auch viel mehr Kohle, weil viel mehr Spenden drin sind und viel mehr BeraterInnen und so. Das heißt, diese Leute sind wesentlich fitter als ein Armin Laschet oder ein Olaf Scholz in diesen Dingen. So, wird auch mehr ein Fokus drauf gelegt. Kann man gut oder schlecht finden, ist auf jeden Fall unterhaltsamer.
Man kann ja auch davon ausgehen, dass Donald Trump nicht Präsident geworden wäre, hätte er nicht ausgesprochen gute Entertainer-Qualitäten.
Ja.
Und die hat er ja, zweifellos. Das muss man ihm ja wirklich neidlos anerkennen. Der Mann ist unterhaltsam.
Ja.
Und sowohl für die Leute, die ihn cool finden, als auch für die Leute, die ihn irgendwie ablehnen. Aber das kann, glaube ich, gerade so unentschlossene oder, ich sag mal, politisch egal eingestellte Menschen dann sehr schnell zu einem rüberziehen und dann wählt man halt nicht Hillary Clinton.
Ich muss immer noch lachen, wenn ich sehe bei Netflix die Serie mit Zelensky, die mir angezeigt wird, weil das einfach so geil ist, dass er einfach, dass ein Schauspieler einen Lehrer spielt, der durch Zufall Präsident wird. Der dann Jahre später Präsident ist. Das ist wirklich irgendwie skurril. Aber das ist ja nochmal andersrum.
Und zwar ein richtiger Präsident, also ein echter richtiger Präsident.
Ein echter richtiger Präsident zum Anfassen.
Naja, das fand ich auf jeden Fall erstaunlich. Darf ich jetzt noch ein bisschen über Parks and Recreation allgemein sprechen?
Wenn du gerne möchtest.
Möchte ich sehr gerne, weil ich finde, diese Serie hat etwas geschafft, was vorher noch keine Serie jemals geschafft hat. Ganz kurz für die Leute, die die Serie nicht kennen. Das ist im Grunde wie The Office oder Stromberg, eine sogenannte Mockumentary. Man verfolgt Leslie Knope, eine Angestellte der Regierung, in Anführungszeichen, von Pawnee, eine kleine Stadt in Indiana. Und sie ist davon überzeugt...
Ach, da kommt er ja auch her, beiden, oder? Aus Indiana?
Weiß ich nicht, ist das so? Das würde ich fast noch ein bisschen schöner finden.
Nein, ich glaube nicht. Vergesst, was ich gesagt habe. Das ist, glaube ich, totaler Quatsch.
Bereits vergessen. Und sie liebt ihre Heimatstadt und ist, glaube ich, die liebenswerteste Person, die ich jemals in einer Serie gesehen habe. Weil die einfach so, ich will es nicht sagen, naiv ist, aber die ist so positiv. Die glaubt an das Gute im Menschen. Sie versucht, mit Inhalten zu überzeugen und hat den Wunsch, irgendwann Präsidentin der USA zu werden.
Ja.
Das ist ihr großer Traum. Liebt irgendwelche so weibliche Role Models, hat in ihrem Büro Bilder von Hillary Clinton und Condoleezza Rice und ganz vielen weiblichen Politikerinnen und kämpft für die gute Sache, hat ein gutes Herz, ist dabei immer ein bisschen drüber, ein bisschen crazy, aber einfach sehr, sehr liebenswert. Und über die Zeit, die ich die Serie jetzt geguckt habe, ich habe die ja sehr schnell geguckt, weil ich immer dachte oder weil mir angezeigt wurde, dass die Mitte Februar aus dem Streamingdienst Wow verschwinden wird. Und deswegen habe ich mich richtig beeilt für die 7 Staffeln. Und dann musste ich rausfinden, nachdem ich schon 3 Folgen, die ich verpasst habe, von Staffel 4 gekauft habe, dass die jetzt einfach trotzdem noch weiter bei Wow läuft bis zum 31.03. aus irgendwelchen Gründen. Also ich habe mich in kurzer Zeit viel damit beschäftigt. Und es ist dazu, es ist passiert, dass ich vor Freude, also weil ich mich mit Figuren aus dieser Serie, sie ist nicht die einzige tolle Figur, sie geht mir ganz doll ans Herz, einfach weinen musste. Ich saß allein zu Hause und habe richtig dicke Krokodilstränen geweint, weil ihr was sehr Gutes passiert ist.
Und es ist so eine Feelgood-Serie, aber kein Drama.
Überhaupt kein Drama. Es ist wie Stromberg oder The Office.
Naja, das ist ja,
das stimmt,
ist ja schon ein bisschen hart. Also das ist ja immer genauso grenzwertig.
Das war ein schlechtes Argument.
Auf jeden Fall keine Feelgood-Serie, Stromberg.
Ja, du hast vollkommen recht. Da habe ich sehr schnell zu schnell zurückgeschossen. Nein, das ist eine totale Feelgood-Serie. Also auch da passieren Dramen, aber in dicken Anführungszeichen. Und es gibt vor allem eigentlich keinen tragisch-komischen Charakter, sondern tatsächlich alle eher sehr positiv. Deswegen kann man die auch richtig gut so weggucken. Und ja, ich habe, und jetzt auch schon zum zweiten Mal, ist nicht lange her, habe ich das zweite Mal, einfach vor Freude geweint.
Schön. Und das kenne ich nicht bei Serien tatsächlich.
Kannte ich auch nicht bis zu diesem Zeitpunkt.
Vor Freude, vor Rührung natürlich. Aber ja, interessant.
Ja, ich hätte auch sagen können unter Tränen, you go girl oder sowas. So habe ich mich gefühlt in dem Moment. Dass ich so, einfach vor lauter Gönnung geweint.
Nie was davon gesehen, von der Serie. Und ich habe das hier und da mal gehört, aber nie so prominent.
Aber man kennt irgendwie etliche Memes daraus.
Ah ja, das kann natürlich sein. GIFs wahrscheinlich auch.
Ja, Memes und GIFs sind, da ist die Serie groß drin. Das ist ja im Grunde, ist es ja so eine Crew von Saturday Night Live.
Ach so.
Wo, also sehr viele von den DarstellerInnen sind und waren bei Saturday Night Live. Und ja, entsprechend ist auch der Humor.
Das ist auch irgendwie ein sehr ungewöhnliches Setting für eine Serie.
Total.
Jetzt wundert man sich, wie sie darauf gekommen sind, das eine Serie über das Grünflächenabend zu machen.
Das weiß ich auch nicht.
Well, also schaut euch Parks and Recreation an und weint dicke Freudenkrokodilstränen.
Genau, das ist
mein Tipp. Krokodilstränen sind nie aus Freude, oder? Was sind Krokodilstränen? Das sind immer, wenn man auf die Tränendüse drückt, ne? Also wenn man so es übertreibt und damit eine Reaktion haben will.
Ja, und ich glaube, es ist auch vor allem ein sichtbares Weinen. Es gibt ja auch ein Weinen ohne Tränen.
Und warum weinen Krokodile dicke Tränen?
Weil die dicke Tiere sind.
Große, dicke Augen haben.
Ja, relativ große Augen.
Das könnte man auch anderes, hätte man auch anderes Tier nehmen
können. Elefant.
Das ist völlig random.
Elefanten können wirklich weinen, ne? Oh, das ist so bitter. Da gibt es so richtig schlimme Videos mit so ganz trauriger Musik unterlegt. Und dann sieht man weinende Elefanten und dann hier spendet gegen Wilderei und gegen Elfenbeinhandel oder so. Ja. Sowas hasse ich. Sowas mag ich gar nicht. Das erwischt mich ganz oft so eiskalt, wenn ich durch irgendwelche Timelines scrolle. Ja. Gut, dass ich das auch mal losgeworden bin. Achso, noch eine kleine lustige Anekdote. Das ist, glaube ich, das Peinlichste, was mir in den letzten Wochen passiert ist. Du weißt, wenn ich etwas sehr gerne mag, dann trage ich gerne T-Shirts davon.
Ja.
Ja. Und so wollte ich das bei der Serie auch. Und am allerliebsten sind mir immer T-Shirts, die man eigentlich nur dann erkennt, wenn man auch die Serie kennt.
Ja.
Und dass da jetzt nicht Parks and Recreation oder Leslie Knope vorne drauf ist, sondern dass einfach man das kennen muss, um das auch zuordnen zu können. So, und dann habe ich gesucht und hatte zwei T-Shirts in engerer Auswahl und habe mich dann für eins entschieden, wo Pawnee draufsteht. Einfach nur der Name der Stadt.
Mhm.
Habe ich bestellt, kam geliefert, habe ich dann erstmal gewaschen, wie sich das gehört für frische Kleidung.
Mache ich nie.
Mache ich immer.
Nie.
Spätestens seitdem ich eine Dr. House-Folge gesehen habe, wo das die Ursache war, dass der seine Jeans nicht neu gewaschen hat.
Der ist sehr gestorben.
Fast. Mhm. Die sterben ja immer, fast alle immer nur fast.
Ach ja, das stimmt. Der Dr. House.
Wobei, ich glaube, der ist, glaube ich, einer der wenigen, der wirklich gestorben ist.
Das ist so schlimm, die Wäsche nicht zu waschen. Den bringen wir um. Da kann selbst Dr. House nichts mehr machen.
Wir haben einen pädagogischen Auftrag. Habe ich gewaschen, habe ich aufgehängt, guck mir das so an, denk, fuck. Da steht drauf Pawnee, Illinois. Das ist das falsche Pawnee. Das ist einfach ein Pawnee in Illinois. Ein T-Shirt für irgendeine Stadt in Illinois. Die spielt in Indiana.
Oh. Ist doch gut.
Ja, irgendwie, also ich behalte das natürlich. Ich finde das auch ein bisschen witzig so, so mit der Geschichte dazu. Aber ist nicht das, was ich wollte, so ursprünglich. Nee. Naja.
So bist du völlig random zu irgendeinem T-Shirt gekommen.
Ja.
Hast du danach gesucht? Du hast nach T-Shirt Pawnee und nicht nach T-Shirt Parks and Recreation
gesucht? Ich habe erst nach Parks and Recreation gesucht, habe eins gefunden, was, wie gesagt, auch in die engere Auswahl gekommen ist und sonst halt welche, die rausgegangen sind, weil die irgendwie zu sehr on the nose waren. Und da habe ich nochmal explizit nach Pawnee geguckt. Dann habe ich das gefunden. nicht doll genug hinterfragt.
Aber richtig geschrieben.
Ja, klar. Richtig geschrieben. Naja.
Heinz Ketchup hat eine extrem hohe Schimmelgiftbelastung.
Der Ketchup hat eine Schimmelgift, ja. Also Gift gegen Schimmel.
Nee. Gift aus Schimmel.
Gift aus
Schimmel. Weil da wohl zu viele matschige oder schimmelige Tomaten reingeschmissen werden. Es gab eine Untersuchung von Ökotest und die haben alle Ketchups untersucht und wenige waren gut und Heinz ist als am härtesten krachend durchgefallen, weil die den fünffach den Grenzwert überschritten haben.
Tomatenketchup.
Ja.
Curryketchup.
Ich vermute alles von Heinz.
Alles von Heinz. Schlecht, oder?
Ja.
Schlecht.
Wir haben häufig Heinz.
Ist Heinz Curry Ketchup der große das rote mit dem grünen Deckel?
Das ist Hela.
Okay, dann haben wir Hela bei Curry und Tomi bei Tomate.
Hier kommt der Genuss.
Heißt, ist für Tomi. Ja. Die machen Ketchup auch, ne?
Ja, ich kenne jetzt Tomi eher so von Senf und Remoulade, aber ich gehe davon aus, dass die auch Ketchup
haben. Ich glaube, die haben auch Ketchup.
Livio gibt es auch. Livio steht auf dem Kopf. War früher das Alleinstellungsmerkmal von Livio Ketchup. Jetzt machen das alle.
Wie kannst du das allein? Nee, Hela
nicht. Hela nicht. Hela widersetzt sich dem Sinnvollen.
Wieso kann man, also das muss doch von Anfang an so konzipiert worden sein eigentlich.
Ja, früher gab es nur eigentlich Glasflaschen.
Glasflaschen, ne?
Und die standen nicht auf dem Kopf, die waren oben so spitz zulaufen. Ja, und dann kam Livio und hat das Game aufgemischt mit dieser Flasche, die jetzt alle machen.
Und aber diese Glas-Tomaten-Ketchup-Flaschen, die sind ja Namensgeber für den sogenannten Ketchup-Effekt.
Den kenne ich nicht.
Den kann man in verschiedensten Situationen anwenden, wenn man quasi versucht, irgendwo ein bisschen nur wenig von zu geben und dann gibt man ja, viel genau. zu viel.
Ja.
Mir fällt kein gutes Beispiel gerade ein, was außerhalb des Sexualbereichs ist.
Ich kenne es nur auf Ketchup angewendet. Und das ist ein bisschen blöd, weil
du diese Flaschen... Du kennst den Ketchup-Effekt nur auf Ketchup?
Ja, okay. Da kenne ich ihn gut her. Aber ich finde es ein bisschen blöd, weil diese Glasflaschen, diese klassischen, sind super schön. Gerade mit Ketchup. Und wenn also so der Ketchup gut rausläuft, also die Glasflasche, die oben spitzt, und die ja so ein bisschen dickeres Glas hat, ist es so toll und so viel besser als diese blöden, billigen Plastik-Quietschi-Flaschen. Mhm. Aber der Ketchup-Effekt ist dermaßen für den Arsch... Ich mag auch Senfgläser sehr gerne. Ich habe nie Senf aus der Tube, weil ich Senfgläser so gerne mag. Weil aus der Tube ist eigentlich auch viel praktischer.
Aber bewahrst du die alle auf?
Die Gläser?
Ja.
Ja. Nicht alle. Also ich habe halt für die Kinder so bedruckte.
Ja, aber und irgendwann ist man ja glasgesättigt.
Ja, nö, die Kinder schmeißen die oft genug hin. Und wenn ich bei anderen Gläsern ist es so, dass ich... Neulich habe ich mal eins aufbewahrt, weil ich eins in der Art gebrauchen konnte. Aber wenn nicht, dann schmeiße ich die halt weg.
Was für Podcast-Gespräche. Neulich habe ich mein Senfglas aufbewahrt, weil das konnte ich gut gebrauchen.
Ja, so gehe ich vor.
Wer hört sich das an und warum?
Ganz pragmatisch.
Ja, warum ist das, warum verkaufen wir das als Entertainment? Mit welcher
Berechtigung? Ich glaube, wir vergessen manchmal, dass wir senden.
Ja, tatsächlich hatte ich das ein paar Mal heute schon.
Aber man könnte sich auch fragen, warum man dieses Gespräch führt, selbst wenn wir jetzt allein in diesem Raum ohne Mikrofon wären.
Ja.
Warum man sich über die Art, wann man Senfgläser benutzt und nicht.
Und zu welchem Ergebnis würdest du da kommen?
Ich unterhalte mich gerne über sowas.
Ja, gut, das ist doch Grund genug. Ich war beim Schneider hier.
Hab
da eine Hose hingebracht. Ich habe ja an diesen, ich nenne sie erstmal Prädilektionsstellen, wenn man viel Fahrrad fährt, wo es ist so dünn geworden ist. Auf der einen Seite schon ein Loch, auf der anderen relativ kurz davor. Habe ich ihm gezeigt, hat er sich so markiert mit so einer Nadel. 18 Euro.
Mhm.
Und ich weiß nicht, was er jetzt damit macht. Ob er da zunäht oder ob da irgendwie auch so ein... Ich hoffe, da kommt so ein Flicken von
ist
innen
das,
rein.
Ist das an den Knien oder im Schritt?
Nee, im Schritt natürlich.
Ja, da kommt Flicken von innen. Flicken von Icken.
Kann ich morgen abholen.
Ja, ich habe 15 Euro, dachte ich, waren es bei mir. Und das ist halt relativ viel Geld. Aber wenn die Hose danach nochmal genauso lange hält...
Mhm.
Ist es das wert? Und? Weil ich es mir wert bin. Aber ich habe mir allerdings gerade eine neue Jeans für 24 Euro geholt. Wie kann das sein, dass eine Jeans 24 Euro kostet?
Kommt die aus Bangladesch?
Bestimmt.
Dann kannst du dir denken, wo eingespart wurde.
Ja, aber ich glaube, es war auch irgendeine Geschäftsaufgabe und alles muss rausmäßig.
Warum bist du eigentlich nicht so ein Secondhand-Typ? Das ist doch müsste genau
nicht. Ja.
Also klar, dass du wahrscheinlich keinen Bock hast, dich da drin irgendwie reinzufuchsen
ja.
und Sachen auszuprobieren. That's it.
Also vor allen Dingen, das Beste ist ja eigentlich übers Internet Secondhand bestellen, aber ich habe keinen Bock auf Hin- und Her-Geschicke und dann habe ich Sachen und ich kann sie doch nicht
tragen. Warum ist es der am besten im Internet Secondhand zu
bestellen? Ja, weil du da so eine riesen Auswahl hast. Da kannst du einfach aus ganz Deutschland sozusagen einfach, ich will mir jetzt
schon Jeans. Ja, aber warst du mal irgendwie in letzter Zeit im Secondhand-Laden irgendwo in der Schanze? Die sind riesengroß teilweise.
Nee, tatsächlich nicht. Und wahrscheinlich sind die Jeans, die es da gibt, immer noch teurer als die, die ich mir so kaufe. Ich weiß es nicht.
Es gibt doch Kilo-Shops.
Ah ja, stimmt.
Also da glaube ich nicht, dass die, da hast du wahrscheinlich weniger als 24 Euro für eine Hose am Ende. Wenn du eine findest, die dir passt. Jan Böhmermann hat mir ja Nutella-Final kaputt gemacht, indem er neulich eine Sendung über Orang-Utans gemacht hat beim ZDF.
Die von Nutella geschlachtet werden.
Die wegen Palmöl ihren Lebensraum verlieren.
Ja. Nutella ist Palmöl. Es gibt so viele ohne Palmöl.
Ja, aber gar nicht alle, wo man denkt. Also ich habe zum Beispiel auch mal eine Weile empfohlen bekommen, Bionella zu nehmen, wegen cool Bio, auch Palmöl drin. Ja. Aber wo kein Palmöl drin ist und was sehr gut schmeckt, und ich weiß nicht, ob der Konzern böse ist und ich weiß nichts davon, Milka.
Mhm.
Milka-Brotaufstrich, super gut.
Der geilste ist von Lindt.
Ja, hast du oder schon mal
Lindt oder Mövenpick?
Ich vermute, du hast Lindt gesagt schon mal, dass du da großer Fan von bist, aber ich vermute mal, wenn du ihn gut findest, finde ich ihn nicht gut, weil du bestimmt drauf stehst, wenn es sehr Nuss
ist. Nuss ohne Ende. Ja, Schokolade genau. Kannst du von mir aus weglassen.
Ja,
einfach Nüsse pürieren.
Fertig. Deswegen brauche ich den wahrscheinlich gar nicht probieren.
Nee, aber ich glaube, der von Lindt ist schon sehr schokoladig. Lindt ist ja Schokomania. Es gibt aber Kay, C-A-Y, das sind, die sind eigentlich noch geiler als Lindt. Und die gibt es in mehreren Varianten. Die gibt es also als Milchcreme, so weiß nur. Dann gibt es die halt so Nuss-Nougat normal. Und dann gibt es einfach tatsächlich nur, schmeckt wie Haselnussplätzchen-Teig pur, roher Teig aufs Brot schmieren. Die sind auch sackteuer, weil da halt einfach 75% Haselnüsse drin sind. Das ist so lecker.
Nee, ist nichts für mich. Holt mich nicht ab.
Geiler Scheiß. Ja, okay. Aber die anderen Öle, sind die denn wirklich besser? Ich meine, Palmölplantagen hin oder her. Und du hast wahrscheinlich auch Palmölplantagen, wo sie nicht die Orangutans für häuten und die irgendwie besser sind und nachhaltig angebaut werden. Das ist doch nicht pauschal sozusagen, oder?
Nee, aber ich weiß, dass Milka überwiegend, also natürlich erste Zutat Zucker. Und dann kommt als nächstes schon Rapsöl. Ich glaube, Rapsöl ist zumindest so aus deutscher Perspektive nicht so schlecht, weil es wächst halt hier.
Nicht so Orangutan-feindlich.
Und nicht so Orangutan-feindlich. Ich meine, vielleicht ist es auch da scheiße, dass das irgendwie so monokulturell angebaut wird. Aber jetzt wollte ich gerade auf Englisch wechseln.
Butter.
Aber ja, also erscheint mir so rein logisch gesehen besser, Rapsöl als Palmöl zu nehmen.
Ja.
Transportkosten.
Jan Böhmermann rettet die Orangutans, indem er den oder Nutella wegnimmt.
Ja.
Der muss auch allen anderen Ferrero-Quatsch sein lassen. Aber da bist du ja sowieso nicht so, ne? Kinderriegel vielleicht noch, ne, bist du gar nicht so.
Ne, ich mag die gerne, aber ich kaufe die. Die gehört Duplo dazu?
Ja.
Ja, oh, shit.
Duplo, und Hanuta? Hanuta, Duplo, Rocher, ja. Küsschen, Moncherie,
ja.
Pinguin, hier, Siri, wie heißt das? Kinder, Country.
Kinderkarts.
Kinderkarts, Professor Rino, Heavy Hippo Snack, UI, Riesenkonzern. Mein, machen die viel.
Die machen eine ganze Menge.
Alles mit den Orangutans, mit ihrem Blut.
Ja, so ungefähr. Ich habe einen neuen kleinen Fun Fact für die nächste Party als kleinen Gesprächseröffner. Das metrische System.
Ja.
Es hat es nicht nach Amerika geschafft.
Ja, ich weiß.
Wie wir alle aufmerksamen Pulp Fiction Fans wissen und auch alle anderen Menschen. Ja. Also mit einem Meter kommst du nicht mal einen Meter weit in den USA. Oder mit Kilogramm haut nicht hin. Und weißt du, woran das liegt? Also beziehungsweise weißt du, oder wusstest du, dass es sehr knapp davor war, dass die auch das metrische System
eingeführt haben? Nee, irgendein Liga-Präsident hat sich wahrscheinlich in die Waagschale geworfen und gesagt, nicht mit mir!
Jein. Es gab von Thomas Jefferson, der 1793 Außenminister der USA gewesen ist.
Später Präsident.
Und später Präsident. Der wollte das metrische System einführen.
Ja.
Er hatte, wie auch immer, auf Reisen oder von irgendwelchen Gesandten aus Europa davon gehört. Hat gesagt, das klingt gut, das will ich auch.
Wieso haben die das nicht einfach von vornherein, weil die doch eigentlich aus Europa sozusagen kommen?
Ja.
Warum haben die das metrische System nicht mitgenommen?
Vielleicht gab es das da noch nicht. Vielleicht
könnte sein, da war doch alles mit Ellen und Unzen und Glöckeln und so kuriose Einheiten. Das ist so geil, es gibt so viele Einheiten in der Vergangenheit.
Aber auch in der Gegenwart gibt es immer noch super viele Einheiten. Aber Thomas Jefferson hat mit Frankreich verhandelt, hat gesagt, ey Frankreich, schick mal rüber, wir wollen das. Und was hat Frankreich gemacht? Hat gesagt, jo, machen wir. Hat ein Kilo Gewicht als Eichmaß und eine Eisenstange, die genau einen Meter lang war, auf dem Seeweg in die USA geschickt. Was ist passiert? Piraten sind passiert, haben dieses Schiff überfallen, haben das verschleppt, man weiß, hat es nie gefunden. Dadurch ist es nie angekommen. Und als
Jefferson war pisst.
Jefferson war mit Sicherheit pisst, aber nicht mehr im Amt, als es dann quasi so die nächste Gelegenheit gegeben hat. Und dadurch ist es nie passiert. Weil Piraten im Jahr 1793 ein Schiff überfallen haben.
Jetzt musst du mir überlegen,
was für einen
krassen Impact diese Piraten hatten.
Ja.
Die haben wahrscheinlich gar nicht mehr, wir haben sich hinterher mit der Eisenstange aber gegenseitig auf den Döns gehauen, während sie rum reingedonnert haben.
Und haben gedacht, was ist das? Zack, vom Bord geschmissen.
Ja.
Irgendwo liegt das jetzt noch im Atlantik.
Ja. Hat irgend so ein Hammerhai quer im Maul. Das gibt's doch nicht.
Verrückt, oder?
Ja.
Das metrische System abgefahren. Es hätte auch in Amerika sein können.
So kurz davor.
So kurz davor. Dann kamen die Piraten.
Ja, stimmt, die könnten ja nicht einfach eine Mail rüberschicken und sagen, nee. Ein Kilo ist ungefähr so schwer.
Ja. Man muss schon irgendwie eine Referenz haben.
Ja, stimmt.
Sollte dahin. Aber ist nicht.
Aber wie cool auch, dass wenn die Fahrt erfolgreich gewesen wäre, dann wäre dieses eine Kilostück, hätte sozusagen das Kilo ins ganze Land gebracht.
Ja.
Von dem ausgehend, dann wäre das uramerikanische Kilogramm
wie gewesen. Wie der Patient Null bei Corona.
Ja. Die spreaden das Kilo, ja. Aber haben es halt nicht gespreadet. Und danach gab es keinen weiteren Anlauf mehr.
Ja, also gab danach kein. Ich weiß nicht, ob das Interesse auf Seiten der USA oder weil irgendwie in Frankreich die Regierung gewechselt hat und die das nicht mehr teilen wollten.
Wir haben nur noch 10 Kilo. Wir geben keins mehr her.
Wenn die nicht gut darauf aufpassen auf dem Weg, wobei sie wahrscheinlich Franzosen geschickt haben, würde ich
jetzt sagen. Vermutlich auch, dass die Franzosen haben sich überfallen lassen.
Ja. Ja, kleiner Funfact am Freitagmorgen.
Wie bescheuert.
Komm zur Messe, ich bin da.
Wie ziehst du dich an?
Nee, natürlich Corporate Design.
Kittel?
Nein, nicht im Kittel. Da steht dann, ich hab bestellt ein dunkelblaues T-Shirt mit dem Logo drauf und ein Jäckchen mit dem Logo drauf.
Okay, und eine Jeans dazu und Turnschuhe.
Ja, und warum wollte ich auch was anziehen?
Ja, die Frage ist, was?
Ja, natürlich Jeans und Turnschuhe. Ich trage doch immer Jeans und Turnschuhe.
Vielleicht trägst du eine Seidenhose und Timberlands oder Nein. Pantoffeln.
Aber wusstest du, dass ich Ende nächsten Monats habe ich ja Bachelor-Zeugnisverleihung und da, wo ich studiere, da gibt es das wirklich mit Talar und diesen viereckigen Hüten.
Ja, hast du, glaube ich, erzählt.
Hab ich erzählt.
Und dann werft ihr die hoch.
Darauf freue ich mich.
Hast du auch erzählt.
Ja. Du findest das albern wahrscheinlich.
Ach nö, kann man auch lustig machen, aber ich würde es nicht. Ich würde mich nicht drauf freuen. Ich finde es aber auch nicht albern. Schon okay.
Würdest du mitmachen, wenn du Teil davon wärst? Oder würdest du dich verweigern?
Ja, nein, ich würde mich nicht verweigern. Gibt keinen Grund. Das ist, das wäre ein bisschen zu doll, finde ich. Ich habe damals verweigert, einen richtig, richtig schlechten Song auf dem Abiball mitzusingen. Da haben die Summer of 69 umgeschrieben. Auf die schlimmste Art und Weise, die man sich vorstellen kann. Einfach so eine peinliche, generische Kacke. Kriegst du das Kotzen wirklich? Ich habe mir das angeguckt und dachte, nein, das geht nicht. Da habe ich mich mit Jakob zusammen an die Bar gesetzt und Bier getrunken, während die alle gesungen haben. Es gibt so ein Foto davon, wie die ganze Klasse da steht und singt und links sitzen wir beide an der Bar.
Hattest du einen Abiball?
Ja, ich hatte einen Abiball, war furchtbar.
Wo war der?
Im Music House in Stelling.
Stelling und
unfassbar schlecht.
Was hattest du an?
Wir hatten eigentlich das Anzug wahrscheinlich. Wir hatten das Curio-Haus eigentlich und dann hat irgendwie eine gesagt, das ist hier 3 Euro zu teuer. Wir hatten 3 Locations, dann haben wir abgestimmt, hat eine gewonnen. Haben gesagt, nee, wir stimmen nochmal ab. Ja, was ist das für eine Scheiße hier? Wieder alle 3 abgestimmt, hat nochmal dasselbe gewonnen. Ja, so, dann haben nochmal abgestimmt. Nein, wir müssen anders abstimmen. Hat das andere gewonnen, eine der anderen beiden Sachen. Am Ende sind wir in die dritte gegangen.
Das klingt irgendwie nach EU.
Ich finde, das klingt nach, weiß ich nicht.
Dass du lange abgestimmt bist, das Ergebnis bestimmten Leuten gefällt.
Ja, das klingt nach EU, ich finde, das klingt nicht nach, das klingt eher nach, weiß ich nicht, Iran oder so. Ja, ich glaube, Iran ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber auf jeden Fall nicht nach Hamburg. Furchtbar. Und dann waren wir in diesem Kack, es war furchtbar, es war so hässlich und scheiße. Und dieses Lied war kack und alles war scheiße.
Warum war ich nie eingeladen?
Furchtbarer Abiball, weiß ich nicht. Schrecklicher Abiball.
Ja, das wusstest du ja vorher
nicht. Doch.
Hast du geahnt
schon? Ja.
Du hast es mir erspart.
Ich weiß, wer den organisiert hat. Das konnte nichts werden. Oh Mann. Arbeitsunfall bei Mars Wrigley, hast du das mitbekommen?
Bei was?
Drama im Schokobottich?
Nein. Drama im Schokobottich kenne ich jetzt nur im Zusammenhang mit den Orang-Utans.
Bei Mars Wrigley haben 2 Reinigungskräfte.
Moment, stopp. Kurze Frage vorweg. Mars Wrigley, das ist das,
also ein Konzert.
Die Firma Mars, die Mars-Riegel macht.
Ja.
Die machen auch Wrigleys, ja. Die
Kaugummis.
Ja. Waren die immer schon zusammen oder sind die irgendwann fusioniert?
Ich schätze, die sind fusioniert, ja.
Das heißt, die dominieren den Schokoriegelsektor und einen großen Teil des Kaugummisektors. Mhm. Gehören noch andere Marken außer Wrigley's zu Wrigley? Haben die noch mehr?
Ich weiß nicht, wie das mit diesen Zahnpflege-Kaugummis sind. Airways vermutlich nicht, aber diesen Dosen. Mhm. Ich weiß noch nicht, ob denen vielleicht noch Mentos gehören, kann ich mir vorstellen. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Wrigley kenne ich nur die klassischen 4. Double Mint,
Spearmint,
Juicy Fruit und Big Red.
Ja, oh, Big Red.
Big Red ist das Letzte. Alter, ich finde, wenn Mars mit Snickers und den Twix und den ganzen fetten Marken und Wrigley zusammengehen, hätte ich gedacht, dass die weiterhin Mars heißen.
Hätte ich auch gedacht.
Aber irgendwie muss Wrigley da ein paar...
Vielleicht haben die noch ganz viele Pfeile im Köcher, die man jetzt gar nicht vermuten, zum Beispiel Lenore
oder... Ja, oder die wussten von ein paar Leichen im Keller bei Herrn Mars und haben deswegen gesagt, ich will meinen Namen mit da drin haben, ja. Sonst lasse ich die Leichen sonst aus dem Haus. Sonst
sag ich Bescheid.
Naja, auf jeden Fall war da so ein Schokobottich. Ein riesiger Tank mit Schokolade.
Ja.
Ich glaube für... Oh nee, weiß ich nicht, ich hatte jetzt irgendwie wieder für Twix, aber es ist völlig egal für was. Nee, ich habe es sogar gelesen, irgendein anderes Produkt von
völlig
Mars.
Völlig egal für
was. Völlig egal für was. Irgendwas wurde da angerührt und ich weiß nicht, warum jetzt die Reinigungskräfte den Schokobottich angerührt haben, während der Schokolade drin war.
Angerührt.
Gereinigt haben.
Also gereinigt.
Auf jeden Fall haben sie den gereinigt und sind dabei reingefallen und konnten nicht mehr raus.
Weil er so groß war, man
nichts ja, sie drin konnten hatte. Nicht mehr raus.
Und, es war so viel Schokolade drin, dass sie...
Ich weiß nicht, wie viel Schokolade drin war.
Aber, also wenn die... Also das muss doch warm sein. Warme Schokolade,
wahrscheinlich.
Um runterzugehen.
Ja, aber nicht heiß.
Aber nicht heiß, nicht kochen, klar. Die muss nicht kochen, die muss nur...
Rührfähig
sein. Warm genug sein, dass sie flüssig ist, dass man sie umrühren kann. Und es ist eine sehr wichtige Information, wie tief das war. Also müssen die schwimmen, so wie bei Open Water?
Nee, was ich darüber weiß, ist... Open Chocolate. Was ich weiß, ist, dass sie nur so befreit werden konnten, dass von unten in den Tank, und das verstehe ich auch nicht, wie das sein kann, weil die müssen doch die einfach rausziehen können.
Ja.
Die haben von unten ein Loch in den Tank gebohrt. Dann ist die Schokolade aus dem Tank geflossen und die sind unten durch das Loch rausgekrabbelt.
Was ist deine Quelle?
Süddeutsche.de.
Das ist ja ein Ding. Aber ich meine, wenn die da reinfallen können, dann muss ja der Rand zugänglich sein. Warum schmeißt man da nicht ein Seil runter?
Das weiß ich auch nicht.
Das muss doch möglich sein.
In jedem Videospiel hätte man das so gemacht.
Im echten Leben auch.
Darfriegel übrigens waren es.
Darf.
Knie hoch, stand die Flüssigkeit. Knie hoch.
Ja.
Trotzdem konnten sie sich nicht mehr aus eigener Kraft befreien. Hast du Schoko am Schuh, hast du Schoko am Schuh. Herbeigerufene Kollegen und Feuerwehrleute, mehr als 2 Dutzend, versuchten die beiden von oben aus dem meterhohen Tank zu ziehen. Das gaben sie schnell auf, es klappte einfach nicht.
Das kann doch nicht sein.
Und da sie keinen Schlag... Sie bohrten ein Loch in den Boden des Tanks. Heraus kam flüssige Duff-Schokolade und 2 damit überzogene Reinigungskräfte. Einer brachte einen Helikopter ins Krankenhaus. Nur leicht verletzt. Aber jetzt müssen die 14.500 $ zahlen, weil die Reinigungskräfte keine Vollzeitmitarbeiter, also einfach so
Subunternehmer.
Ja, genau. Subcontractors. Externe Dienstleister, schöner Euphemismus, hätten keine angemessene Sicherheitsschulung bekommen, um den Bottich zu säumen.
Aber dann müssen doch nicht die Leute bezahlen, sondern der...
Nein, Mars Wrigley muss 14.000
Euro. Ach, Mars Wrigley muss bezahlen. Ja, sehr gut.
Ja.
Würde die nicht stören. Ja. Okay, ich würde das so gern sehen, wie das da aussieht. Ich meine, das kann doch nicht so schwierig sein, wenn man da reinfallen kann, dann Seil reinzutun. Und dann knoten die sich das um die Hüfte und ziehen.
Eigentlich hatten sie kein Seil und die haben Panik bekommen, knietief, in der Schokolade. Ja. Es wird heißer. Ob die davon geschleckert haben?
Ja, mit Sicherheit.
Glaube ich auch.
Also, was
denn? Schokolade geschwommen. Also, ich finde, wenn du schon in so einer Situation bist, musst du es auch umarmen. Ich hätte da einfach Runden geschwommen.
Die Frage ist, ob diese Schokolade schon so weit im Herstellungsprozess gediegen war, dass sie auch genießbar war. Also war da schon Zucker drin und so, ist jetzt die Frage.
Ja, vermutlich.
Kann ja sein, dass es erstmal nur so die reine Kakaomasse ist und die ist ja nicht so lecker.
Ja, auf jeden Fall probieren. Mars ist mit einem Jahresumsatz von $22 Milliarden, der mit $8 Milliarden Abstand größte Süßwarenhersteller der Welt. 8 Milliarden vor dem nächsten.
Und dabei haben wir eben festgestellt, was alles zu Ferrero gehört.
Ja, nicht Mars.
Nee, nicht Mars, aber...
Ferrero kommt aus Italien.
Ja, ja, aber ist ja auch sicherlich eher Richtung Big Player unterwegs, aber bei FH schlechter dran als Mars.
Aber Meter hoch ist auch komisch. Wenn er nur 1 Meter hoch ist, ist es, glaube ich, kein Problem, da rauszukommen. Also der muss ja schon irgendwie deutlich über ihren Köpfen gewesen sein. Und ja. Dann war da aber nur knietief Schokolade drin.
Ja, also...
Warum reinigen die von oben ein Bottich... In dem Knie, und wieso fallen 2 Leute rein? Wie wenn einer so reinfällt, kurios. Will der andere den retten und ist dann hinterher gepurzelt? Da stellen sich so viele Fragen.
Ja. Ja. Kannst du irgendwie mal dem Autoren, der Autorin dieses Artikels schreiben?
Ja, nicht genug recherchiert. Oder ich sollte besser mit diesen Menschen in Kontakt treten.
Besser ist das.
Wir würden die gerne ferninterviewen für unseren Podcast.
Bitte seien Sie weiblich. Das ist komisch. Wie mag das passiert sein? Irgendwas stimmt nicht an der Geschichte. Nee. Die wollen irgendeine andere... Das ist ein bisschen Willy Wonka-mäßig auch. Ja, die wollen... Das stimmt. Nee, die wollen irgendwas anderes vertuschen.
Meinst du?
Ja, die hatten irgendwas anderes vor. Die mussten sich dann aber da verstecken und so tun. Und I don't know, irgendwas stimmt da nicht. Ich habe das Gefühl, da könnten wir einer Sache auf die Spur kommen. Apropos Verbrechen, unaufgeklärte Verbrechen.
Aktenzeichen XY ungelöst.
Genau, Aktenzeichen Bilderbuch ungelöst. Vor ungefähr 2 Wochen oder 3 Wochen gab es wieder, am 9. Februar, gab es wieder... Ecstasy im Champagner. Ja, hab ich gelesen. Es geht wieder los. Ein Jahr nachdem es das erste Mal eine Gruppe Freunde in Weiden in der Oberpfalz in einem Restaurant Champagner, die 3 Liter Moët-Flasche
ja, gestellt genau.
haben und tatsächlich einer davon tragischerweise sogar verstorben ist, weil da MDMA reingemischt
ja.
war.
Aber es gab ja noch einen zweiten Fall
danach. Gab es noch einen zweiten Fall. Man wusste weiterhin nicht, wer oder warum und wie. Und jetzt gibt's weitere
Fälle. Immer noch kein Bekennerschreiben. Immer noch einfach, some people just like to see the world burn.
Richtig. ich wundere mich ein bisschen, weil da steht immer drin, wenn man sich darüber informiert, dass der mit Ecstasy gepanschte Champagner nicht perlt und trüb ist.
Ja. Yeah.
Wer trinkt untrüben Champagner ohne Kohlensäure?
Trüben.
Trüben Champagner ohne Kohlensäure.
Weiß nicht, vielleicht in der 4. Line merkst du das nicht mehr.
Das kann sein. Ja, das kann sein. Genau, ein Mann starb, 7 Gäste wurden vergiftet. Wenige Tage später gab es einen ähnlichen Vorfall in den Niederlanden, bei dem 4 Menschen vergiftet wurden. Der Wirt ist unverdächtig, der konnte seine Unschuld nachweisen. Das war ein tragischer Zufall, überall hätte es passieren können.
Ja. Und jetzt, man weiß es nicht.
Man weiß es weiterhin nicht. Das ist doch verrückt.
Weißt du, irgendwo sitzt jetzt so ein Typ beim BND oder bei der Kriminalpolizei oder so und hat diesen Fall auf dem Tisch und hat so ein heftiges Board an der Wand und, und versucht, diesem Rätsel auf den Grund zu gehen und wühlt die Akten immer wieder und kann sich keinen Reim draus machen.
Ja.
Kein Motiv.
Ja. Bestimmt. Und hat da alles schon so verbunden mit so kleinen Häkchen.
Er hat aber nichts viel zum Verbinden. Er hat nur die Toten und die Flaschen.
Da kann ja sein, dass die mehr wissen als wir.
Es ist schon eine geile Puzzlearbeit, ne? So wie das nachzugehen, dann guckst du, wo kommen die her? Gehst du für so verschiedenen Spuren nach? Kommen die alle aus demselben Herstellungsort?
Genau, oder? Die Chargen sind ja bekannt.
Wer hatte Zugriff dazu? Zu welcher Uhrzeit sind die abgefüllt worden? Oder so. Dann kannst du so richtig Detektiv spielen.
Ja.
Und wirst dafür bezahlt.
Traumjob. Ja, dann spielst du es halt auch nicht. Dann ist es
dann bist du es.
Dann bist du es.
Wie unnütz sind bitte diese digitalen Unterschriftfelder? Das ist doch das
so 100%.
Du kannst einfach ein X drauf machen.
Ja, da ist egal, was du damit machst. Und nichts, selbst wenn du dir Mühe gibst, deinen Namen vernünftig zu schreiben, es funktioniert nie.
Nein.
Vor allem, wenn du es mit dem Finger machen musst. Ja. Mit dem Stift geht's ja manchmal noch ein bisschen, aber dieses gerade bei irgendwie Postpaket mit dem Finger.
Und dann guckst du dir dein Werk an und denkst, und dann guckst du hoch und guckst in so völlig leere Augen, die es einfach gar nicht interessieren, was da gerade passiert. Es ist einfach ein Roboter, der vor dir steht. Ja. Und du kannst auch Fuck you draufschreiben oder I love Joe Biden oder whatever.
Und vor allem, ich habe mich da tatsächlich, deswegen muss ich gerade so lachen, das ist auch schon mal gefragt, man muss es ja unterschreiben, um zu quittieren, dass man es entgegengenommen
hat.
Und jetzt stelle man sich mal vor, man macht das und dann sieht man an, dass man das Paket nicht bekommen hat.
Ja.
Und dann sind sie in der Beweispflicht zu sagen, hey, guck mal, wir haben es zugestellt, hier ist ihre Unterschrift.
Und dann wird ihm unterbrochen, weil man an rankommt und da hört schon das Feld auf.
Ja.
Und dann ist es einfach nur so ein halber Strich mit noch einem anderen halben Strich.
Ja, so ein halber Kreis. So,
ja, da ist eine Ratte rübergelaufen, würde ich sagen, aber ich war das nicht.
Ist das Ihre Unterschrift? Keine Ahnung.
Vielleicht muss man dann nochmal aus so einem Ding unterschreiben.
Ja, gut.
Und das ist dann der Gegenvergleich.
Das ist der Gegenvergleich, ja, das kann sein. Habe ich dir schon mal erzählt, dass ich jahrelang eine irrationale Angst davor hatte, wenn ich mit Karte Einkäufe, also im Supermarkt bezahlt habe. Da muss man früher ja häufig doch noch unterschreiben.
Ja.
Und meine alte Unterschrift jedenfalls, also war immer so ein bisschen Hit and Miss. Ich habe immer Tim und dann den Nachnamen ganz schnell geschrieben. Und dann sah es halt irgendwie, ja, nicht immer unbedingt gleich aus.
Nee.
Und aufmerksame KassiererInnen haben das ja dann durchaus verglichen mit dem, was hinten auf der Karte stand. Wo es ja auch Glückssache ist, ob es da gut gelungen ist oder nicht. Und da habe ich wirklich häufig Sorge gehabt, dass die dann sagen, das ist nicht dieselbe Unterschrift.
Ja. Ist aber sofort, nie passiert.
Ich rufe sofort die Polizei. Es wurde, glaube ich, irgendwann mal tatsächlich nochmal nachgefragt, dann musste ich meinen Ausweis zeigen.
Ja.
Das war das einzige Mal, das weiß ich auch nicht so schlimm, aber ich glaube, ich war, vielleicht war das zuerst und darauf
dann kam die Angst.
In der Folge immer die Angst oder vorher schon.
Das also ich weiß, dass als ich mit 16 Jahren auf meinem Ausweis, meinem ersten Personalausweis unterschreiben musste, musste ich zum ersten Mal in meinem Leben eine Unterschrift setzen.
Ehrlich? Mit 16?
Ja. Und dann habe ich halt einfach...
Hast du das vorher nicht geübt?
Nee. Ich saß da im Bezirksamt. Und hab dann halt einfach meinen Namen dahin geschrieben.
Quasi in schönen Schrift.
So, ja, nicht in schönen Schrift, aber halt einfach so, ja.
Einfach hingeschrieben.
Mhm. Und später war es dann eher so, da hatte ich dann eine Unterschrift, aber wann immer ich dann einen neuen, was du eben meintest, auf der Karte unterschreiben, da wurde ich nervös. Ja, scheiße, jetzt muss sie sozusagen sitzen.
Die muss sitzen, ja.
Denn das ist die Blaupause und wenn ich das jetzt verkacke, muss ich mich komplett umtrainieren. Aber inzwischen habe ich damit kein Problem mehr, weil ich
nichts mehr unterschreiben muss.
Doch, weil ich irgendwann eine Phase in meinem Leben hatte, in der ich dermaßen viel unterschrieben habe, dass sich da automatisch eine Unterschrift rauskristallisiert hat, die jetzt immer wieder reproduzierbar ist, automatisch. Also die ist einfach so drin, weil ich halt eine Zeit lang habe ich halt täglich 20, 40 Mal Sachen unterschreiben müssen. Und jetzt habe ich eine feste Unterschrift.
Eine feste Unterschrift.
Mag ich auch, ist geil, macht auch Spaß.
Macht mit meinem neuen Nachnamen auch mehr Spaß als mit meinem alten.
Ach ja, dann musst du ja eine neue Unterschrift machen. Hast du die geübt? Hast du die ausgedacht?
Ich habe die geübt. Ich habe verschiedene Varianten probiert und bin jetzt auch wieder dazu übergegangen, es einfach sehr schnell zu schreiben. Aber es ist irgendwie mit der Buchstabenkonstellation des neuen Nachnamens funktioniert es für mich besser als mit der alten.
Ja, okay.
Und vor allem das Wichtige ist, so die letzten drei einfach so rüberziehen.
Ja. Ja, ich habe... Also weil ich so viel unterschreiben musste, wurde ich halt auch immer schneller da drin.
Ja.
Und wenn ihr schneller wirst, wird's halt... Aber das hat trotzdem immer noch eine Kontinuität. Also du kannst meine Unterschrift der letzten 10 Jahre nebeneinander legen und siehst, ja, das ist die Unterschrift. Finde ich ganz geil.
So lange hast du die jetzt schon irgendwie fest? Ja,
schon länger.
Oh, krass, okay.
Ja, 15 Jahre würde ich sagen.
Ja, aber so gut die Unterschrift auch ist, wenn du das mit dem Finger auf einem schlechten Touchscreen machen musst, bleibt davon nicht viel übrig.
Ich stehe da auch manchmal, halten sie ein bisschen hin und dann zögere ich noch so ein bisschen, weil ich denke, ich kriege jetzt noch irgendwie so einen Stift oder so und dann, ja.
Ich bin auch ehrlicherweise dazu übergegangen, bei solchen Situationen wirklich einfach Wellen zu machen. Also mache ich einfach nur so hoch und runter von links nach rechts.
Wir müssen mal so alles ausfüllen.
Komplett. Warten Sie, das ist noch nicht fertig. Das ist noch nicht meine Unterschrift. Warten Sie noch einen Moment. So. Alle Pixel schwarz.
Das ist so wenig. Es sind so wenig Pixel.
Es sind wenig Pixel und es funktioniert auch einfach nicht so gut. Ich habe jetzt, wird ja gerade viel darüber diskutiert, dass die Post ja bald irgendwie eine Zwei-Post-Gesellschaft einführen möchte mit mehr und weniger Porto, schneller und nicht so schnell.
Ach was, Zwei-Klassengesellschaft.
Zwei-Klassen-Postgesellschaft.
Finde ich ganz gut. Es gibt ja Sachen, da hast du es nicht eilig, dass die los müssen.
Richtig.
Aber du kannst auch jetzt schon
Express schicken. Aber die Frage ist, das weiß ich gar nicht, ob die dann günstiger sind als jetzt der Standard oder ob das langsam mit einer Standard wird und das Schnelle wird teurer. Ja. Das würde ich ja fast eher vermuten. Weiß ich aber nicht.
Solange sie nicht einfach weiterhin alle 3 Monate den Preis um 1 Cent erhöhen, anstatt ihn einfach alle 5 Jahre um 30 Cent oder um 50 Cent zu erhöhen.
Damit es rundere Beträge
sind.
Aber ich habe schon vor langer, langer, langer Zeit eine Handynotiz eingespeichert. Ich finde... Vielleicht gibt es ganz viele Gegenbeispiele, die sind mir aber nicht persönlich bekannt. Ich finde, die Post, die Deutsche Post, ist extremst zuverlässig.
Ja.
Und ich finde das gar nicht selbstverständlich, wenn du dir mal überlegst, was das für ein fucking organisatorischer Aufwand ist, eine bundesweite Post aufrechtzuerhalten und dafür zu sorgen, dass die funktioniert. Das finde ich hochgradig beeindruckend.
Das stimmt.
Ich mache mir nie so, ist ja ganz häufig, wenn man irgendwelche Briefe verschickt, dann fragen die ja, weil ich habe ja keine, ich habe nie Briefmarken zu Hause, geht jetzt auch online, wo du ja. so einen Code oder wo du den QR-Code ausdrucken kannst und so, das finde ich auch mega geil. Aber meistens mache ich das so, dass ich verschicke nicht auf Post, aber dann gehe ich in den Laden, sage hier, das bitte einmal losschicken. Und dann fragen die, soll das einschreiben mit genau. Überprüfung, whatever, kenne ich alles nicht. Ich will immer das Günstigste. Ja. Und ich gehe einfach immer davon aus, dass das klappt. Und es hat bisher in 100% der Fälle geklappt. Ja. Es ist noch nie ein Brief verloren gegangen. Und das ging trotzdem immer super schnell. 2 Tage spätestens danach, auch wenn es in Süddeutschland war, war die Karte oder die Post einfach da.
Ja.
Und das ist nicht selbstverständlich. Das finde ich wirklich, wirklich beeindruckend. Es werden jetzt wahrscheinlich einige Leute sagen, oh, mir ist schon mal was
abgekommen. Ja, die ganzen Nörgelpeter gibt es ja immer. Aber denen sei auch mal gesagt, kann ja sein, dass die jetzt mal einmal betroffen waren von Scheiße. Aber viel zu selten freut man sich über Dinge, die funktionieren. Mhm. Die Leute haben so eine scheiß Anspruchshaltung, als ob sie im Schlaraffenland geboren wurden. Wurden sie auch. Ja, aber das heißt, dass es nicht selbstverständlich ist, ihr Pisser. Nee, seid mal ein bisschen dankbarer und appreciated mal, was um euch rum passiert und wie viele Leute sich kluge Gedanken machen, damit euer Leben besser wird.
Und versucht euch mal vorzustellen, was da alles zugehört, das zu organisieren.
Und dann kommt jetzt so ein Kommentar, ja, die werden dafür ja auch bezahlt. Trotzdem, richtig viele Leute werden für ihren Job bezahlt und machen ihn trotzdem richtig scheiße.
Richtig.
Und sind unfreundlich oder unfähig oder kacke.
Ja. Absolut richtig.
Also, gut, die Deutsche Post macht das gut.
Unterm Strich macht die Deutsche Post das auf jeden Fall wirklich richtig gut, einen guten Job. Nicht selbstverständlich, finde ich auch in Ordnung, dass das irgendwie ein bisschen Geld kostet, weil das muss ja irgendwie aufrechterhalten werden. Das
Postämter sind auch viel besser geworden. Früher waren die so schlimm, haben wir vielleicht schon mal drüber gesprochen.
Ich glaube, die Wendung alte Bundesrepublik
genommen. Meine Kindheitserinnerung an diesen dunklen mit Scheiben, wo man die Menschen...
Hier im Hashredder gab es
Post.
Genau. Da war ich so gerne drin.
Ja?
Ja, ich mochte das. Ich fand es urig und ich fand, es hat da besonders gerochen.
Auf jeden Fall urig und besonders gerochen. Und
da war irgendwie so ein Ständer mit so alten Büchern, also die man da so hinstellen konnte, wie in so einer Tauschbox, also wenn man da
Bock drauf hatte. Stimmt. Da gab's auch, und Telefonbücher gab es da auch.
Und Telefonkarten in verschiedenen Mustern.
Oh ja, also Telefonkarten. Mit Motiven. Mhm. Aber meine Erinnerung ist, dass da eine braunglasige, dunkle Scheibe war, hinter der man nur eine Mütze und ein Schnauzband sah.
Das kann sein. Klingt aber auch ein bisschen, als würdest du deinen eigenen Vater beschreiben. Hinter einer dunklen Scheibe. Ähnlich beeindruckt wie von der Post, dass das funktioniert, bin ich immer, wenn ich mir darüber Gedanken mache, wie krass es ist, heutzutage vielleicht nicht mehr ganz so durch Internet, aber früher muss es ja auch funktioniert haben, internationale Flugpläne zu organisieren.
Ja, Heidewitzka.
Heidewitzka, was da alles zugehört, was überlegst du jetzt?
Hast du mir das gerade mit den Zeitzonen erzählt?
In der letzten Folge, in der Honey-Folge. Ja.
Das sind, ja. Nee, okay, ja, internationale Flugpläne, mega krass.
Mega krass. Richtig, ich kann mir das nicht vorstellen, wie der Arbeit, also ist das ein Team von Leuten, die irgendwie jeden Morgen zum Hamburger Flughafen fahren und da dann den Flugplan absprechen mit allen anderen Ländern auf der Welt? Oder die
jedenfalls angeflogen werden? Standardverbindung.
Ja,
und die wird bestimmt
aber auch regelmäßig ändern oder mal ausfallen oder irgendwie verspätet, weil irgendwo im Island wieder ein Vulkan ausgebrochen
ist. Die ganze Logistik überhaupt von einem einzelnen Flughafen, die Logistik alleine, ist schon mega krass.
Ja, aber das noch in das zu sinken mit ein Ziel und
mega heftig.
Quellenflughäfen.
Ich habe das neulich gedacht, oder ich denke das häufiger bei auch sowas wie Baustellenkoordinierung in einer Stadt, so wie Hamburg. Oder überhaupt Verkehrsplanung und so. Und wenn du überlegst, was in so einer Stadt ist mit den Sielen, Kanalisationen und den Stromkabeln und alles und dann sagst du, wir wollen hier einen neuen Tunnel bauen. Was das bedeutet, was da alles hintersteckt. Und dann musst du sozusagen die Schritte in die richtige Reihenfolge machen. Dann musst du überlegen, mit welchen Maschinen gehen wir da wann, wie, woran. Was ist mit Lärm, was ist mit Staub, was ist, trennen wir da vielleicht irgendwie aus Versehen Kabel durch und legen die Lufthansa-Alarm. Kann ja passieren.
Das war schon voll.
Also, dass sowas nicht ständig passiert.
Ja. Stimmt eigentlich.
Dass da so ein Typ von der Deutschen Bahn Spaten in die Erde macht und zack.
Das ist doch wirklich crazy, wie selbstverständlich Dinge einfach funktionieren für die allermeisten Menschen. Wenn das, wieder, ne? There's no glory in prevention. Wenn so Sicherungssysteme funktionieren, dass eben sowas nicht ausfällt, merkt es kein Schwein.
Ja.
Also irgendwelche Leute haben sich das irgendwann mal ausgedacht, dass es funktioniert und das ist so eine krasse Leistung, die nicht honoriert wird.
Richtig.
Das ist doch auch
Verfassungsschutz hatten wir das Thema ja auch.
Ja, ich weiß nicht, irgendwie.
There's no glory in prevention.
Ja, das stimmt, aber da hat eine bestimmte Personalie doch irgendwie so ein schlechtes Licht so auf einige Jahre Arbeit des Verfassungsschutzes geworfen, wo auch einige nicht so schöne Sachen in diesem Lande passiert sind, wo man sich zumindest die Frage stellen kann, ob es da Zusammenhänge gibt oder ob das reiner Zufall ist. Aber da müssen wir jetzt nicht hingehen zu dieser Sache. Ich würde gerne gleich noch eine Sache sagen und dann gerne diese Folge frühzeitig beenden.
Weil wir haben fetten Bolzenschneider durchschneiden.
Die Folge mit dem fetten Bolzenschneider durchschneiden. Du bist nicht ganz fit. Ich muss noch was tun, um diese Folge online fähig zu kriegen. Und schlafe gerne viel.
Ja, dann muss man früh aufstehen.
Willst du noch was?
Sagen.
Sagen, tun, machen, singen.
Singen? Ein Lied vom Mond, wo keiner wohnt.
Zum Beispiel.
Ich möchte singen. Ja, ich kann noch eine kleine Sache erzählen.
Mhm.
Ich habe in meinem Leben sehr wenige Simpsons-Folgen geguckt.
Mhm.
In den 90ern schon hin und wieder mal so, wenn das lief, aber nicht so, oh, die Simpsons kommen, ich freue mich drauf, ich schalte den Fernseher ein. Aber bin durchaus vertraut. Aber ich fand das relativ geil, ganz am Anfang, die fingen ja, glaube ich, 89 oder 90 oder irgendwie so in dem Dreh fingen die
erst an. In Amerika, 92 in Deutschland.
Und
oder 91.
Das wurde begleitet irgendwie auch, weiß nicht, das ist auch wieder dieses MTV-Ding und es gab so rudimentäre Spiele für den Amiga und Popkultur. Es war halt ganz, ganz schnell ist das in die Popkultur T-Shirts. Gedrängt mit T-Shirts und allem möglichen.
Eikaram.
Sticker. Und Bart genau mit seiner... Und das ist mir viel vertrauter als die Folgen selber.
Mhm.
Dieses Gefühl für die Figuren in der Popkultur sozusagen, gerade für Bart Simpson. Und später habe ich dann ein paar Folgen gesehen und dann war ich aber eher so bei South Park drin und so und fand das immer besser, witziger, bissiger als die Simpsons. Auch Futurama fand ich geiler als die Simpsons. Und jetzt hat aber mal irgendwann, war ich mit meiner Familie am Flughafen oder so und da war ein großes Plakat von den wahrscheinlich Disney Plus neue Staffel oder so. Und da ist meine Tochter darauf aufmerksam geworden und hat gesagt, was ist das? Simpsons hat sie wohl schon mal irgendwo gesehen, will sie mal gucken. Und ich glaube, das ist gar nicht so schlecht. Bis auf die Halloween-Folgen ist das zwar irgendwie ein bisschen edgy manchmal, aber es ist jetzt nicht so gruselig. Das kam, und es ist aber nicht dieses stumpfe Paw Patrol-Kram oder so. Und jetzt habe ich mal mit ihr in der letzten Zeit so die ersten drei Folgen geguckt.
Von der ersten Staffel?
Ja.
Oh
ja.
Gott, furchtbar.
Die allerersten.
Furchtbar.
Fand ich gar nicht
gar
schlecht.
Nicht furchtbar.
Gar nicht. Also ich habe gedacht, die sind vielleicht mies. Aber fand ich gar nicht so schlecht, wie ich gedacht hätte. Es ist sehr viel klassischeres Fernsehen. Es ist mehr so, aber es ist so ein bisschen wie das, worüber wir auch bei Eine schrecklich nette Familie geredet haben. Schon irgendwie so eine andere Art, mal so eine Familie zu
zeigen.
Skizzieren.
Ja.
Es ist nicht die Simpsons, wie sie später sind, aber es ist halt so, da ist halt nicht. Und das habe ich dann irgendwie, weil ich auch das Gefühl hatte, jetzt guckt sie das und das kann es gar nicht einordnen, habe ich ihr kurz so ein bisschen davon erzählt, dass Fernsehen früher da sehr anders war und dass halt vor allen Dingen Familien gezeigt wurden, bei denen so immer die Kinder super brav sind und bei denen es halt viel lustige Sachen passieren, aber es nicht so richtig Konflikte gibt, wie sie da gezeigt werden. Und am Ende gibt es immer ein Happy End und bei den Simpsons halt nicht unbedingt.
Doch.
Ja, aber eine andere Art von Happy End.
Ja.
Also da machen sie dann sozusagen ihr Happy End draus. Denn werden sie irgendwie, sollen sie vom Familienpsychologen bearbeitet werden und kriegen am Ende so eine Stromtherapie und haben aber einfach Bock, sich die ganze Zeit selber Stromstöße zu geben. Und am Ende kriegen sie, weil Homer im Fernsehen gesehen hat, wenn es nicht klappt, kriegen sie doppelt Geld, kriegen sie das doppelte Geld zurück und feiern sich richtig und haben einen geilen Moment als Family. Also ist ein Happy End, aber so. Und das habe ich ihr erzählt. Und habe gesagt, ja, das ist halt so ein bisschen eine Familie, wo halt auch so dann mal Streit und wo es irgendwie, dass das halt in der damaligen Zeit einfach was ganz Besonderes war. Was eigentlich Quatsch war, weil sie jetzt gar nicht die aktuellen Serien kennt, wo das
Usus ist. Das ist.
Trotzdem hatte ich irgendwie ein Bedürfnis. Und hat sie mich angeguckt und hat gesagt, die sind so wie wir. Weil da halt immer so wie die Flanders werden halt so kontrastiert und die Kinder sagen, ich und streiten sich und gehen sich an die Gurgel und so weiter. Das fand ich schön.
Ihr seid wie die Simpsons.
Wir sind wie die Simpsons.
Da muss ich ein bisschen länger drüber nachdenken, weil ich noch mehr Gemeinsamkeiten finde. Aber erstmal danke, dass dieser Gedankengang aufgemacht wurde.
Also dein Problem ist, dass es da immer ein Happy End gibt?
Nein, ich habe damit überhaupt gar kein Problem. Aber ich finde einfach, die ersten zwei Staffeln kann man eigentlich vergessen. Ich würde tatsächlich, wenn du für dir selber was Gutes tun möchtest, fangen mit drei oder vier an.
Okay.
Es ist ja keine Grundkenntnis erforderlich.
Nee, ist es nicht.
Fortlaufende Storyline.
Ich gehe auch nicht davon aus, dass ich 700 Folgen oder
wie viel. Nee, genau. Und deswegen, wenn deine Tochter weiterhin Lust hat, mal eine Folge zu sehen, dann fangen wir mit Staffel 4 an, weil da sind die wirklich, ab da fangen sie die richtig, richtig, richtig starken Staffeln an. So zwischen 4 und 8.
Okay. Aber man merkt auch, dass einfach sehr, sehr viel voll immer noch über den Kopf meiner Tochter hinweggeht. Weil da ja wirklich sehr viel drin ist. Ja, das ist sehr viel, sehr, sehr feiner. Auch jetzt schon in den ersten Folgen, wo du merkst, so, da ist jetzt eine Erwartung im Zuschauer und dann wird die aber total gebrochen und erlaufen.
Und ich habe ja in dem Alter deiner Tochter, habe ich ja auch, ich sag mal, angefangen, die Simpsons zu gucken und sehr regelmäßig und ganz viel. Und ich fand die so witzig und so cool. Aber ich habe natürlich das Allermeiste nicht verstanden. So die ganze Gesellschaftskritik, diese amerikanische Klischee-Familie, die heißt ja nicht umsonst die Simpsons und die wohnen nicht umsonst in Springfield, weil das ein super verbreiteter Name ist. Jedenfalls.
Also die sollen es ja. Es ist so ein bisschen wie eine schrecklich nette Familie tatsächlich vom Ansatz, dass du irgendwie sagst, es ist so the real America und nicht hier
diese anderen Familien. Richtig, wobei aber, ich sag mal, die gesellschaftlichen Kommentare in den Storylines bei den Simpsons viel krasser ausgeprägt sind als bei
Familie. Ja, ja.
Und ich finde, bei eine schrecklich nette Familie merkt man ganz doll, wenn man das einmal weiß, dass das bewusst als Kontrapunkt und als Gegenentwurf zu der Cosby-Show konzipiert ist. Wenn man das so einmal weiß, dann macht alles Sinn,
die was da passiert. Show.
Viel mehr, genau, Not the Cosbys sollten sie ja ursprünglich mal heißen. Ja. Und das finde ich, das merkt man dann wirklich an allen Ecken und Enden, wenn man
auch
das
auch geil, weiß. Ne, dass die Cosbys so upper class sind und die so Trash Family und Schwarz und Weiß, das ist auch so ein bisschen verdreht in Anführungszeichen. Aber dieser White Trash da. Aber darüber habe ich neulich auch mit meiner Frau gesprochen, dass ich auch finde, weil man neigt dazu, als Eltern so ein bisschen zu gucken, na, das können die nicht gucken, das verstehen die noch nicht. Aber die meisten Serien, die ich als Kind geguckt habe, die ich toll fand, waren Serien, die ich nicht verstanden habe. Und ich fand es gerade geil, dass es so Sachen waren, die ich nicht so richtig gecheckt habe, die mich aber fasziniert haben. Da waren halt so Konzepte neu für mich. Und selbst wenn ich sozusagen nicht das alles nachvollziehen konnte, sondern gerade dann, wenn ich es nicht nachvollziehen konnte, hat das irgendwas in mir ausgelöst und losgetreten. Und das finde ich eigentlich ganz gut, so ein bisschen ein paar Schritte vor der Entwicklung mit solchen Sachen zu sein.
Ja, finde ich auch.
Deswegen, solange es nicht verängstigt und überfordert.
Deswegen
so.
Würde ich sagen, ab 7 Jahren kann man gut Doom spielen. Aber ich war, glaube ich, 4 oder 5 Jahre lang im Fußballverein, ohne das Spiel Fußball so richtig zu verstehen damals. Habe nicht geschneit. Ich fand es cool, mit meinen Freunden zusammen zu sein und ab und zu mal irgendwo den Ball hinzuschießen. Ich habe keine Ahnung von irgendwas gehabt. Und trotzdem habe ich sehr viel Spaß. Also ich glaube nicht, dass es Voraussetzung ist, Sachen zu verstehen, um Spaß damit zu haben. Gerade nicht als Kind. Als Erwachsener aber, glaube ich, sogar.
Ich habe mal von jemandem gehört, der über seine Kindheit gesprochen hat und sein Medienkonsum als Kind und der gesagt hat, ihn haben immer Sachen fasziniert, bei denen er, also im Nachhinein kontextualisiert er das so, bei denen er das Gefühl hatte, dass er nicht talked down to wird. Mhm. Sozusagen nicht, dass er zugefüttert bekommt.
Ja.
Und da konnte ich sehr, sehr mit relaten.
Aber das ist ja, ich sag mal, keine besonders originelle Erkenntnis, weil das ist ja so ein gängiger Kritikpunkt gegenüber Film und Serien. Und berühmt von Quentin Tarantino gesagt, der Fehler, den viele RegisseurInnen machen, ist, dass sie sich für klüger halten als ihr Publikum. Und deswegen immer meinen, ganz viel erklären zu müssen, viel Exposition zu haben, die aber völlig irgendwie an realistischen Charakter oder an realistischen Dialogen vorbeiführt, weil kein Mensch würde sich so unterhalten, wie das irgendwie in den allermeisten Filmen und Serien passiert, damit man als Zuschauer weiß, worum es geht und was gemeint ist.
Aber ich fürchte, wo Tarantino nicht recht hat, ist, dass das kein Fehler ist. Also so, das trennt sozusagen Gute von schlechten Filmen und Regisseuren innen. Aber das ist wahrscheinlich genau das Erfolgsrezept.
Aus kommerzieller Sicht ist es sicherlich eine gute Idee.
Und das spricht dafür, weil einfach viel Publikum döver ist als die entsprechenden Filmemacher.
Und dann kennst du das bestimmt aber auch tatsächlich sehr gut, dieses, dass man sich so ein bisschen ärgert, wenn da Sachen angedeutet werden, so in Dialogen, wo man, wenn man aufgepasst hat, weiß, was gemeint ist und kurz darauf wird es dann aber gezeigt durch eine Rückblende oder so, dass das jetzt gemeint ist. Kennst du das? Ja. Dass man dann sich ein bisschen ärgert, weil man das Gefühl hat, ich hab's schon verstanden, hör auf, mir das zu zeigen.
Ja.
Was eigentlich Quatsch ist, weil was stört denn das eigentlich? Stört ja eigentlich nicht. Eigentlich soll es nicht stören.
Warum? Aber es hat einen größeren Effekt.
Wenn man es nicht nochmal zeigt.
Wenn man, also das löst was Positives in einem aus, wenn man sich das selber dechiffriert.
Ja, aber vielleicht ist es dadurch etwas weniger barrierefrei.
Ja, klar.
Und deswegen
ist aber es ist doch okay, wenn es solche und solche Sachen gibt. Wenn es alles auf jedem Niveau gibt.
Ja.
Und dann kann sich jeder das raussuchen, was gut für ihn ist. Und es gibt auch Filme, die auf beiden Ebenen funktionieren.
Ja, das stimmt.
Wo jeder was sich so. Und das ist eben vielleicht mit den Simpsons tatsächlich auch ein gutes Beispiel. Das kannst du halt als Siebenjähriger gucken. Und es stört nicht, dass du bestimmte Dinge nicht verstehst. Es ist nicht so, dass es die Handlung blockiert oder irgendwie.
Oder dass es einem überhaupt, oder dass es mir überhaupt aufgefallen wäre. Also, dass du denkst, warum? Also, oder wenn nur so kurz und sofort abgelöst vom nächsten Gag, dass es sofort weg ist.
Und ich muss mir ein bisschen auf die Zunge beißen, dann nicht das zu erklären bei Sachen, wo ich das Gefühl habe, das ist irgendwie interessant, aber das. Und ich, das erinnere ich. Also, das ist auch so ein Teil des Älterwerdens. Ne? Ich erinnere das so gut. Dass meine Mutter hatte ganz doll immer das Bedürfnis, mir Sachen zu erklären, von denen sie dachte, dass ich sie nicht verstehe.
Mhm.
Das war, glaube ich, auch so ähnlich verteilt bei uns. Mein Vater hat halt gesagt, guck mit, so, wird schon. Und meine Mutter wollte mir das erklären. Und irgendwann gab es immer die Situation, wo ich mich geärgert habe, wenn sie mir Sachen erklärt hat, die ich selber verstanden habe schon.
Mhm. Okay.
Weil man halt das Gefühl hat, genau wie vom Regisseur oder Regisseurin, man wird für döver gehalten, als man ist.
Und es wird einem die eine Erkenntnis gegeben, falls vorweggenommen. Oder eigentlich zugetraut.
Ja.
Ich glaube, das einzige Mal, wo ich mich erinnern kann, dass mein Vater oder meine Eltern mir irgendwas bei Filmen und Serien erklärt haben, war, als ich ungefähr mit 8 mit meinem Papa zusammen Terminator 2 geguckt habe. Nee, Aliens. Alter. Den zweiten Alien. Alter. Und da gibt's doch die Szene, wo Bishop, der Androide, von der Alien-Mutter so in zwei Hälften gerissen wird. Mhm. Mein Vater wusste, dass diese Szene gleich kommt und hat mir gesagt, das, was du gleich siehst, musst du dir vor Augen führen. Nicht, das ist ein Film oder so, sondern musst du dir vor Augen führen, das ist nur ein Roboter. Das fand ich irgendwie ganz charmant so im Nachhinein. Das ist nur ein Roboter, der spürt keine Schmerzen. Das war ihm, glaube ich, noch wichtig, mir zu sagen. Keine Sorge, der spürt keine Schmerzen, das ist nur ein Roboter. Daran erinnere ich mich sehr, sehr eindringlich. Ich glaube, ich würde das gar nicht so genau erinnern, wenn mein Papa das nicht gesagt hätte.
Aber du hast natürlich recht. Wenn dein Papa dir sowas sagt, in dem Fall war es ja gut, oder meine Mutter mir das sagt und mich nicht adressatengerecht trifft, ist es blöder, weil ich mich sozusagen von ihr falsch eingeschätzt fühle, als wenn ein Film das macht, wo man das Gefühl hat, okay, der ist ja nicht nur für dich persönlich gemacht.
Richtig.
Sondern halt für mehr Leute, die es vielleicht sonst nicht verstanden
hätten. Deine Mutter sollte es eigentlich besser wissen.
Aber ich glaube, das ist halt, hängt auch damit zusammen beim Filmemachen, dass du manche Sachen, wenn du dir ein bisschen Mühe gibst, auch so darstellen kannst, dass du es nicht so buff hinschmeißt. Und es trotzdem. Genau. Und dass du es trotzdem auch an Leute transportiert bekommst, die vielleicht da nicht so einen analytischen Kopf für haben.
Kannst du
das denn spüren?
Kannst du Show, Don't Tell erklären für unsere Zuhörer?
Das ist im Grunde genau das. Es geht darum, Dinge nicht explizit zu machen. Du hast halt häufig so, dass Filme mit dem Infodump oder hinterher Sachen explizit machen, die du eigentlich in dem Verhalten, in der Mimik, im Schauspiel der Figuren erkennen kannst. Wenn du irgendwie irgendwas passiert und wie reagiert jetzt jemand da drauf? Da kann er hinterher sich mit jemandem zusammensetzen und sagen, das war so schrecklich für mich, als der Roboter in zwei Hälften gerissen wurde, weil mein Papa, er wurde auch in zwei Hälften gerissen, als ich ein Kind war und das hat mich daran erinnert. Oder du kannst es halt filmerisch so machen, dass du es dem Typen im Gesicht ansiehst und die Szenen so aneinander baust, dass das deutlich wird, ohne dass er dieses Geständnis hinterher noch machen muss und du das alles erklärt bekommst. Und ganz häufig ist es so, dass Filme oder andere Sachen am Ende sagen, und jetzt erklären wir alles. Klassischerweise wird das benutzt im Krimi-Genre, wo am Ende der Kommissar sagt, oh ja, genau, Justus Jonas macht das ja, und jetzt erzähl dir.
Fass doch mal alles zusammen.
Ich weiß jetzt, was ist. Aber was, dafür habe ich jetzt keine Zeit, Peter. Ich erkläre dir das später oder so.
Aber Justus, warum hat er denn hier angerufen, obwohl er eigentlich gegen uns gewesen ist? Das kann ich dir erklären.
So, und am Ende kommt dann genau, und das hat halt auch einen Hintergrund und einen Kontext sozusagen und ist auch genrespezifisch ein geiles Stilmittel manchmal, aber es kann halt auch falsch eingesetzt werden und das ist halt, nervt halt, wenn du sozusagen die ganze Zeit im Dunkeln tappst und am Ende kommt dann der große Reveal.
Geiles Stilmittel zum Beispiel bei der fantastischen Serie Sherlock, wo ja auch am Ende ganz viel Exposition ist und das aber auf eine Art und Weise dargestellt wird und erklärt wird, dass das einfach super viel Spaß macht.
Irgendwie. Genau. Und da wird das sozusagen so übertrieben, dass du sagst, okay, da kommst du auch von alleine nicht drauf, aber da ist sozusagen das der Genuss, diesem Gedankengang dann zu folgen.
Dr. House.
Du musst es so machen, du musst es, das habe ich neulich auch wieder irgendwo gesehen oder gelesen, das war so treffend, dass du dass nicht einfach nicht dieselben Mittel in jedem Werk gleich anzuwenden sind. Was in einem Werk funktioniert, funktioniert nicht in dem anderen Werk. Und es geht sozusagen immer darum, was ist die Intention dessen, was der Konsument, der Zuschauer oder so empfinden soll. Mhm. Soll der sich ängstigen, soll der nachdenken, soll der emotional berührt werden? Und je nachdem, was du erwirken willst, brauchst du unterschiedliche Mittel, um das zu tun. Und manchmal ist es halt so, in dem Film es wird das und das gemacht und am Ende sind alle traurig. Und dann machst du einen ganz anderen Film und bedienst dich dieses Mittels, aber es läuft ins Leere. Und ich glaube, das ist der Kernpunkt von Kritik, weil man sagt ja immer, es ist alles so subjektiv, der eine fühlt sich so, der andere fühlt sich so. Aber ich glaube, dass du einen Zusammenhang herstellen kannst zwischen Stilmitteln und dem, was ausgelöst werden kann. Und das ist, kann immer noch unterschiedlich sein von Person zu Person, aber in diesem Zusammenhang besteht das, worüber man dann auch in Anführungszeichen objektiv oder zumindest tatsächlich diskutieren kann und sagen kann, dieser Film wollte gerne das sein, hat es aber im Gegensatz zu diesem Film nicht geschafft, weil, und dann kannst du darüber, so, da, und da ist für mich das Salz in der Suppe des Lebens.
Des Entertainment-Lebens. Zwei Gedanken noch dazu, erstens nochmal zum Thema Show Don't Tell. Ich finde, ein sehr gutes Beispiel dafür ist, man könnte Twilight, der erste Twilight-Film, hat zwei gute Szenen. Der Rest ist fürchterlich, aber zwei gute Szenen. Das eine ist das Baseballspiel mit Muse Supermassive Black Hole im Hintergrund. Das ist mega geil. Da einfach übermenschlich starke Vampire, die sehr schnell sind, spielen Baseball miteinander. Mega geil.
Das ist richtig gut. Ganz gut.
Das ist wirklich gut. Wirklich, wirklich gut. Und das ist wahrscheinlich der zweite Teil. Was ist denn der zweite Teil von Twilight 2? Bella ist traurig, weil Edward weg ist. Und man könnte jetzt die Entscheidung treffen, also sie wartet in ihrem Zimmer darauf, dass er wiederkehrt. Er kehrt ganz lange nicht wieder. Da könnte man einfach machen, sie sitzt traurig auf dem Bett, dann, keine Ahnung, schreibt man eine Texttafel ein Jahr später. Sie sitzt immer noch traurig auf dem Bett. Man weiß, okay, ein Jahr lang war sie traurig auf dem Bett, nichts ist passiert. Was sie gemacht haben, und das ist eine wirklich so cinematografisch mega gute Szene, dass eine durchgehende Kamerafahrt immer um sie rum ist. Sie sitzt da auf dem Bett und macht da irgendwas, liest, keine Ahnung, guckt aus dem Fenster. Und währenddessen verändern sich die Jahreszeiten vor dem Fenster. Und es ist quasi eine durchgehende Sequenz, kein Schnitt und so weiter, sondern man sieht einfach, okay, offensichtlich ist sie jetzt ein Jahr lang traurig. Das ist Show, Don't Tell. Man showt, dass ein Jahr vergeht und nicht viel bei ihr passiert, weil sie so trauert, weil Edward weg ist. Und Tell wäre halt einfach, dass man schreibt ein Jahr später.
Ja, okay, das ist sehr, sehr literally, Auslegung
von Show, genau. Don't Tell. So, aber ich wollte es nochmal ganz kurz klar machen für die Leute, die vielleicht nicht so Firmen sind in solchen Dingen. Und ich möchte...
Für mich wäre das auch ein bisschen Tell. Nee. Das ist sozusagen für mich zu doll, Jahreszeiten, Zeit vergeht. Das ist dasselbe wie eine Einblendung ein Jahr später.
Nee, ist es nicht. Weil das emotional was ganz anderes
macht. Ja, okay, zugegeben. Es ist besser, es ist ein besseres Mittel, aber ja.
Du müsstest vielleicht die Szene auch kennen, um das wirklich beurteilen zu können. Also, don't das hate.
Nein. Ich würde niemals Twilight hate.
Aus Prinzip. Und was ich noch sagen wollte, ich weiß nicht genau, warum ich jetzt sofort daran denken musste, als du da gerade so lange gesprochen hast und über Nuancen im Spiel und so. Bei der Serie Breaking Bad, wo wir auch schon viel drüber gesprochen haben, aber es ist auch einfach eine herausragend gute Serie, gibt es eine Szene, wo... Wie heißt nochmal die Freundin von Jesse? Kristen Ritter?
Ich wollte jetzt Nala oder Nina sagen.
Jane. Jane, sehr gut. Also ich sag mal so, für die, die es noch nicht geguckt haben, kurz bevor relativ klar ist, dass Jane nicht mehr länger Teil der Serie sein wird, gibt es noch eine Szene, wo Walter White mit ihr interagiert. Sagen wir es mal so.
Oder auch nicht.
Oder... Nein, er interagiert zunächst. Ja. Wobei, na egal. Und Ich habe mal in einem Interview gehört mit Bryan Cranston, dass er in diesem, habe ich das schon mal erzählt?
Ich weiß nicht, ob im Podcast, aber ja.
Dass er in diesem Moment das Gesicht seiner eigenen Tochter vor Augen gesehen hat und sich das gar nicht vorgenommen hat, sondern das war einfach so, dass er sich das angeschaut hat, was da in der Serie passiert und quasi ausgeblendet hat, dass es die Schauspielerin Kristen Ritter ist und er einfach kurzzeitig davon überzeugt war, er guckt gerade seiner Tochter zu.
Beim
Sterben. Ach, mein Gott. Also, meine Güte, lange her. Und mit diesem Hintergrundwissen, sich diese Szene, kann man sich bei YouTube angucken, nochmal anzuschauen und das, was da in seiner Mimik los ist, Close-up auf Bryan Cranston, wie er sich das so anguckt und irgendwie realisiert, was er getan hat, was da gerade passiert ist, das ist so krass. Wie viel Geschichte, wie viel Emotion, wie viel Leben in diesem einem Gesicht passiert, in diesen wenigen Sekunden. Das sind wenige Sekunden. 10 vielleicht. 10, 15 Sekunden. Das ist so krass, da kriege ich einen Gänsehaut, wenn ich nur drüber nachdenke.
Es gibt richtig viele Mimik-Szenen, die mir ganz doll hängen geblieben sind. Kleines Zucken, wo du irgendwie merkst, da passiert im Gesicht gerade richtig viel. Das wird die gesamte Beziehung zwischen zwei Figuren erzählt, in dieser Mimik. Hast du von The Whale gehört?
Dem Wal?
Der Film The Whale mit Brandon Fraser, wo er dann einen sehr, sehr, sehr adipösen Menschen spielt. Da hat er nicht sogar einen Oscar oder sollte jetzt einen Oscar bekommen oder war nominiert, ich weiß es nicht.
Ein neuer Film?
Ja, relativ neu.
Nichts von gehört.
Ja, der Film fiel mir dazu auch gerade ein. Ich habe ein paar Trailer und ein bisschen Sachen dazu gesehen, der muss wahnsinnig gut sein, der Film.
Auch übrigens eine Sache, die ich bei Fleabag richtig geliebt habe, weil auch da mit Blicken ganze Dialoge.
Die machen es ja richtig theatral, die machen es ja so richtig mit aktiv, bewusst und also überzeichnet fast schon.
Ja.
Also das ist
aber trotzdem
noch mal
steckt da unfassbar viel drin, ohne ein Wort zu sagen.
Ja, die benutzen das ganze Serie ist einfach wie ein Theaterstück.
Ursprünglich ein Theaterstück, zumindest die erste
Staffel. Was wollte ich noch sagen, aber das fällt mir jetzt nicht ein. Und wir könnten jetzt noch lange über dieses Thema reden.
Ja, kommen wir vielleicht nochmal drauf zurück. Ich werde das, was ich teilen wollte, beim nächsten Mal schauen. interessante Folge. Wie nennen wir sie? Alles über?
Ich habe alles vergessen.
Alles über, ich habe alles vergessen.
Alles vergessen. Weiß nicht, worüber haben wir denn gesprochen am Anfang?
Ich bin super gefangen in dem Thema, was wir jetzt gerade
zuletzt haben. Wir haben über die Simpsons gesprochen, wir haben über Unterschriftenfelder.
Boah, ich finde schon irgendwas.
Kannst ja noch mal ein bisschen durchscrollen.
Alles über Ausbildungsmessen. Ja gut, also danke, Benni, dass du dich hier durchgequält hast.
Ich bin ein bisschen außer Atem
auch. Ja, ich habe es mitbekommen. Deine Stimme ist auch noch belegter als am Anfang. Mhm. Du hast tapfer durchgehalten, mein Freund.
Anderthalb
Stunden.
Stolz
auf dich. Anderthalb Stunden, gute Länge. Hört wieder rein, wenn wir das nächste Mal sagen, wir sind die beleuchteten Brüder, hallo. Und in diesem Sinne, tschüss.
Tschüssi, ihr Knuddelbacken.
Ihr Knuddelbacken. Gehabt euch wohl.